Hallo und herzlich willkommen zum 2 Stunden später Podcast. Beim 2 Stunden später Podcast nehmen sich Marvin, Chris, Kuro und Timur ein Spiel vor, welches sie für exakt 2 Stunden spielen. Anschließend setzen sie sich zum Podcasten zusammen und tauschen hier ihre Eindrücke und Erfahrungen aus. In der heutigen Episode geht es um Rise of the Ronin, das neueste PlayStation-Exclusive-Spiel, das diesmal aus der Schmiede von Team Ninja kommt. Fans des Souls-like-Genres ist dieser Name natürlich längst ein Begriff, wegen Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin oder Nioh. Vermutlich wegen Nioh. Ob das Spiel mit seinem Samurai-Setting in der Edo-Zeit überzeugen kann, wie viel Souls-like und Assassin's Creed eigentlich in dem Spiel stecken und wer aus der Truppe nach 2 Stunden am weitesten gekommen ist, Chris, erfahren wir neben den gewohnt chaotischen Gesprächen in der heutigen Episode. Ich wünsche euch viel Spaß!
Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe 2 Stunden später, der beste Podcast, der Spiele nur 2 Stunden spielt. Und damit ein herzliches Danke an das zauberhafte, tolle und gut eingesprochene Intro vom wunderbaren Wirt, der auch das Spiel, das wir heute in dieser Folge spielen werden oder gespielt haben, gespielt hat. Deswegen hat das irgendwie sehr, sehr gut gepasst und vielen, vielen Dank dafür. Links zu Wirts Channels findet ihr natürlich in der Podcast-Beschreibung. Jetzt soll es aber um meine zauberhaften Co-Hosts hier gehen, den ich heute gerne zuhören möchte. Der erste ist einer, der am besten nicht so viel spricht, weil obwohl er Fieber hat, obwohl die Stimme eigentlich noch tiefer ist als sonst, hat er sich mit ans Mikrofon geschmissen. Chris, schön, dass du da bist.
Einen wunderschönen guten Tag. Ich hatte heute Morgen eine Sprachnachricht aufgenommen, die war wirklich schon fast so cockermäßig, aber ich dope mich gerade mit Salbeitee, Honig und Ibuprofen. Ich glaube, das kriegen wir hin.
Außerdem bei mir ist natürlich der Mann, der auch eine Grippe mitgenommen hat, der voller Elan hier sitzt, mit der Spezi in der Hand, macht er sich bereit, der Zuckerschock ist da. Ich freue mich, dass er bei uns ist mit einem Depp, springt er in den Raum. Kuro.
Ganz ehrlich, Chris, ich fand, du klangst heute Morgen besser.
Ja, fand ich auch. Ist vielleicht direkt Jazz-Album-Rekorden eigentlich.
Ja, oder so Voice-Overs machen für irgendwelche Kaffeewerbung oder so.
Ja. Hörspiel.
Ja. Werbung für Schlagzeugsticks kann der Dritte im Bunde, denn er ist Deutschlands bester Schlagzeuger. Ich finde, das müssen wir ab und zu einfach nochmal erwähnen, weil das Fernsehen hat das gesagt und das Fernsehen lügt nie.
Nie.
Timo, schön, dass du da bist.
Hallo, Freunde.
Ah. Bist du gerade die Raupe, bist du ja. Im Breakdance?
Ich bin einmal die Showtreppe runtergekommen, hab dann einmal alle abgeklatscht und bin nochmal hoch und wieder zurück und dann zu meinem Pult, wo ich meinen Buzzer habe und jetzt bin ich hier und ready.
Schönes Glitzer-Sakko hast du an.
Ja, ja, klar.
So, und mein Name ist natürlich Marvin. Ich bin hier mit meinem Kaltgetränk der Wahl, das nicht Spezi ist. Freue mich auf den Abend, den wir heute zusammen verbringen, weil wir haben für alle Zuhörenden gerade 21 Uhr mitten in der Woche. Es ist ganz, ganz, ganz wild. Und wie ihr schon gehört habt, wir haben alle unterschiedliche Hintergründe, wie wir jetzt heute hier sitzen, was den Gesundheitszustand angeht. Deswegen heute in dieser Folge, ich weiß nicht, ob wir uns nachher alle wohlig im Arm liegen und sagen, Mensch, Rise of the Ronin, unser Spiel der heutigen Folge, das war mega toll oder nicht. Keine Ahnung. Bevor wir dahin kommen, habe ich noch mal ein kleines Thema an euch. Und es geht ein bisschen weg zu unseren sonstigen Themen. Ah, Kuro ist schon so scheiße. Was kommt jetzt, ey?
Stand nicht auf den Zettel.
Am Arsch, Mann.
Ich will ganz kurz mit euch in die Welt der Serien eintauchen, weil ich bin ja ein faszinierter Seriengucker und ich habe ein kleines Guilty Pleasure. Nämlich gucke ich sehr, sehr gerne Serien, die für Teenage-Mädchen gemacht sind.
Ja, Mann!
Okay. Ich beide.
Okay, jetzt haben wir schon mal den Grund gesettet. Ich bin ein großer Fan. Ich liebe Serien wie OC California, mega toll. Eine meiner liebsten Serien. Und deswegen habe ich mich auch in den letzten Wochen und Monaten einer Serie hingegeben, die sich Gossip Girl nennt.
Oh.
Von der ich bis heute, bis vor 10 Minuten nicht wusste, wer Gossip Girl ist. Das war für mich das große Geheimnis. Ich habe jetzt die Serie abgeschlossen. 6 Staffeln hat es mich gekostet. Sehr viele Stunden meiner Lebenszeit. Und ich kann mit Fug und Recht sagen, Mensch, ist die Serie scheiße. Also wirklich, selbst das Serienfinale war so underwhelming. Und selbst die Charaktere saßen da und waren so, ja, okay, dann bist du halt Gossip Girl.
Aber warte, du sprichst jetzt davon, dass es scheiße ist, aber du warst trotzdem gut entertained, sonst hättest du nicht 6 Staffeln durchgehalten.
Nein, oder? Geil.
Du hast dich einfach 6 Staffeln gequält. Alter, wir ballern uns durch FromSoftware-Titel, aber du ziehst ganz andere Sachen durch.
Das Ding bei dieser Serie ist, die ist halt wirklich so inkonsequent und so hohl. Ich glaube, die haben am Anfang mal gesagt, die Person wird Gossip Girl sein. Dann haben sie es irgendwann umgeschmissen, haben diese Figur komplett vergessen und am Ende waren so, ach ja, stimmt, die Serie heißt ja Gossip Girl. Wer ist das jetzt eigentlich? Haben einmal einen Würfel geworfen und dann ist eine Zahl rausgekommen und die Person wurde dann irgendwie ausgewählt, wurde einmal Enemenemu gemacht.
Also ich weiß nichts über die Serie. Meine einzige Frage ist jetzt, war am Ende einfach alles nur ein Traum?
Nee, aber es gibt ein TikTok, wo eine Frau ihrem Boyfriend sagen will, komm, guck, ein Gossip Girl. Und er rät es schon direkt in den ersten 10 Minuten, wer Gossip Girl ist. Und dann habe ich die Szene gesehen und war so, ja, makes sense.
Ja, aber es gibt halt über die Serie verteilt immer wieder Szenen, wo es irgendwie Sense macht und irgendwie nicht. Und selbst die Erklärung, wer die Person ist und warum bestimmte Dinge gemacht wurden, obwohl es die Person ist, sind halt so, ja, die Person wollte, dass ich das schreibe. Hä? Ergibt gar keinen Sinn. Inkonsequente Serie, schlechte Serie, aber ciao. Ich habe sie gesehen und ich finde, das gehört dazu. So,
gehört das dazu. Ein
kleiner Einstieg in diese Folge.
Ja? Ich habe auch noch ein Thema mitgebracht und zwar eher etwas philosophischer Natur. Und zwar, wenn man davon spricht, ne, dass es bergauf geht, ist das nicht eigentlich schlecht? Weil wenn man bergauf geht, das ist ja der stressigste Part des Gehens.
Du musst es nicht erklären. Ich verstehe genau, was du meinst und ich sage ja.
Bergab ist doch viel angenehmer.
Bergauf ist nicht gut.
Das macht vollkommen Sinn. Ja, mit dem geht's ja bergab. Ja, ist doch nice.
Läuft bei ihm.
Aber ich finde, Kuro, damit hast du ein mega gutes Ding aufgemacht, weil Min und ich, wir haben ein Freundebuch bei uns, so eins für Erwachsene. Und da gibt es
Ist das Adult und Kinky?
Nice. Läuft bei dir.
Lass ich jetzt mal offen. auf jeden Fall gibt es darin die Frage, ein Sprichwort, das keinen Sinn ergibt. Und da passt das mega gut rein, weil auch sowas wie Pipi in den Augen. Was für ein Quatsch das einfach ist.
Aber bei dem muss aufpassen, der hat nur noch Gegenwind.
Ja, das ist noch schlimmer. Bei dem geht es bergauf mit Gegenwind.
Der hat bergauf. Geil, schön. So können wir jetzt immer unsere Podcast starten. Das finde ich gut, das gefällt mir.
Einfach ein bisschen philosophisch und ein bisschen Trash-Talken über irgendwelche schlechten Serien.
Ja.
Aber Jungs, was mich ja viel mehr interessiert und was unsere Zuhörerinnen viel mehr interessiert, ist ja, was habt ihr denn gespielt? Weil, und da können wir ja direkt mal einsteigen, und ich blicke dann in Kuros Richtung, nach der letzten Folge haben wir gesagt, jetzt, nachdem wir die Aufnahme beendet haben, gehen wir Demokratie verteilen. Und wir können das hier verkünden, wir haben Demokratie verteilt.
Ja, das war richtig geil.
So.
Ja, wie oft haben wir insgesamt gemeinsam Demokratie verteilt?
Einmal.
Zweimal.
Alle vier. Einmal, aber ich war wirklich mit Kuro schon des Öfteren am Droppen, muss ich sagen.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Bereitschaft, die Demokratie zu verbreiten im Universum, in dieser Gruppe, ist ein bisschen
Ausbaufähig.
Ich habe am Wochenende, war ich auf Tibbet und auf Mavelin Creek.
Ja, aber du musst ja bedenken, es gibt und Leute an der Front. Und es gibt Leute, die sitzen im Büro und sagen, Kuro, geh mal nach Tibet. Und Marvin und ich sitzen im Büro und du bist an der Front.
So.
Ich hab Dinge gesehen im Gürtel des Orion, von denen träumt ihr.
Das sounds kinky. Das klingt sehr kinky.
Konnten diese Dinge fliegen?
Sie können mittlerweile fliegen.
That being said, klärt mich mal und die Zuhörenden ein bisschen auf, weil ihr schickt immer wilde Reddit-Einträge in unsere Gruppe und ehrlich, ich lese sie nicht. Was passiert? was passiert dabei, Helldivers?
Wenn du ein bisschen mehr Helldivers spielen würdest, würdest du es vielleicht auch mitkriegen.
Ja, das ist ein guter Punkt und da werden wir noch zu kommen, aber vielleicht.
Er musste Gossip Girl gucken, hallo.
So. Ja. Ich war beschäftigt.
Ne, Helldivers hat es irgendwie geschafft, so eine lebende Multiplayer-Komplett-Community-Kampagne zu fahren und ich habe das noch nie gesehen und das ist einfach nur geil. Also es ist wirklich, wie sie das steuern, ich glaube, jetzt gibt's immer noch die Regel, dass wir uns nicht mehr paaren dürfen? Oder ist es schon wieder, letztens von Supererde eine Strafe, dass jetzt alle Geschlechtsakter gestrichen werden.
Geil.
Und unter Strafe gestellt werden. Ich weiß nicht, ob die noch gilt, Leute. Ich will euch nur vorbereiten. Also wenn, dann seid vorsichtig da draußen.
Okay. Also es ist ja so, dass, falls auch ihr da draußen Helder was gespielt habt oder beziehungsweise nicht, es ist so, es gibt halt, man ist auf einem Schiff und da gibt's einen Tisch und da geht man hin und dann kann man halt so am galaktischen Krieg teilnehmen. Denn die Supererde wird natürlich bedroht von allen möglichen Feinden der Demokratie. Auf der einen Seite gibt natürlich es die käferartigen Bugs, die quasi direkt aus Starship Troopers kommen. Auf der anderen Seite, auf der anderen Front gibt es die Automatons, die irgendwie noch vorher irgendwie von Sky, also sie wurden quasi von Skynet rausgeschickt. Und das sind die Roboter. Und die sind beide natürlich Feinde der Demokratie, bedrohen das Universum. Und es gibt zahlreiche Planeten und die Supererde befindet sich im Krieg. Und es ist so, dass man halt vom Befehlskommando immer mal wieder, so Oberbefehle bekommt. Und dann geht es darum, einen gewissen Sektor zu befreien oder zu verteidigen oder sich halt zu wehren gegen die Bedrohung, die es da gibt. Und je nachdem, ob man es schafft oder nicht, ist es so, dass man belohnt wird oder nicht. Also es gab halt mal vor ein paar Wochen gab es den Befehl, dass ein Planet angegriffen wurde, wo halt diese Exosuits-Fabriken sind. Das sind so kleine Mech-Roboter-artige Dinger. Und den Planeten musste man befreien. Und dadurch hat man halt diese Exosuits bekommen. Und es wird halt immer mal wieder halt je nachdem, wie sich die Community schlägt, passieren neue Dinge beziehungsweise werden neue Befehle verteilt. Und dann gab es halt vor kurzem irgendwie so einen Befehl hier auf diesem Bugplaneten. Wir haben eine super Strategie, wir können einfach mit Chemikalien dafür sorgen, dass wir alle Bugs auslöschen. Und alle in der Community waren so, ist das wirklich so die beste Idee? Und natürlich kam dann so, natürlich, ne, wer das anzweifelt, ist ein Verräter der Demokratie, bla bla bla. Es ist auch immer schön, wie die Community sich halt einfach so meme-mäßig in diese Rolle, also diese
Narrative
halt,
das ist das Geile, dass alle sind im Game. Geil. Alle sind in diesem Cosplay, in diesem Lab drin, ja, und spielen mit. Das ist einfach nur gut.
Aber als es dann diese Mission gab mit diesen Chemikalien, kamen dann auch auf einmal so Screenshots im Subreddit oder auch im Internet so, Leute, ich bin hier gerade in einem Match und die Bugs können fliegen. What the fuck?
Yes!
Und das war halt so, dann war es so, nö, ist eine Lüge. Ich meine, Arrowhead, die Entwicklerinnen und Entwickler äußern sich nicht dazu, ne, die lassen machen. Also das passieren halt einfach Dinge, ohne dass sie angekündigt werden. Das ist halt einfach so brillant, weil oftmals hast du, so wenn irgendwie geil ein Update kommt, steht in den Patchnotes, ach übrigens, das ist die neue Bedrohung oder übrigens, jetzt gibt es diese neue Waffen, bla bla bla. In Helldivers ist es halt einfach so, dass manchmal Dinge passieren, die man halt, aber die halt nicht angekündigt werden, ne? Es gab ja im ersten Teil auch Bosskämpfe. Bei den Bugs gab es so einen Dune-mäßigen Wurm zum Beispiel als Boss. Und man, irgendwann spielt man dieses Spiel so und läuft durch die Gegend und denkt, dieser Kadaver da, das ist aber schon irgendwie ein großer, also sind schon große Knochen oder so. Also, es geschehen irgendwie immer so Dinge, die man sich nicht so wirklich erklären kann.
So geil.
Zu denen es aber auch keine Antwort gibt. Und jetzt ist es halt aktuell weil auf den Roboterplaneten so, vor ein paar Tagen, als habe ich ja auch diesen Screenshot in die Gruppe gepostet, so, hat jemand gesagt, so, ey, das sind so riesige Schiffe am Himmel. Und ich guck so und ich sehe, und das ist ja eigentlich schon immer seit Tag 1, siehst du halt die Schiffe, die dir gehören. Und von den anderen so, mehr oder weniger, dass halt so das Gefühl vermittelt wird, dass halt andere auf diesem Planeten auch unterwegs sind. Und dann gucke ich nochmal genauer hin und sehe halt so unsichtbar getarnte, so leicht silhouettenmäßig so, stimmt. Das sind, diese Schiffe gehören aber nicht zur Supererde. Und jetzt ist es halt tatsächlich so, dass die Roboter halt Gunships haben, die durch die Gegend fliegen. Und sie haben so AT-mäßige Riesenroboter, die halt auch noch mal, also die quasi mobile Fabriken sind, die halt einfach alles fressen. Und jetzt ist halt einfach gerade wieder absolute Panik.
Krass.
Und es ist fantastisch, macht sehr viel Spaß.
Aber du hast es gerade angesprochen, das finde ich so geil an Helldivers. Das ist zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal Fortnite. Ich liebe Fortnite, ja. Aber wenn die was Neues haben, dann machen die bei Social Media schon 3 Wochen vorher so ein Teaser-Bild. Dann bezahlen die irgendwelche Streamer, die dann auch darüber reden und bla. Und diese ganze PR-Masche, ich verstehe es, ist ja mit der Musik genauso. Du musst halt ein bisschen aufmerksam auf dich machen, klar. Dann wiederum ist es so, ey, ihr seid Fortnite. Und genauso macht Helldivers genau andersrum. Die sind so, ey, das passiert alles in-game, lass die Community mal machen. Und das hat doch so einen viel, viel, viel geileren Effekt, wenn die Leute dann so rumspinnen und dann wird's wahr. So, ey, das gab's doch damals, das war das mit diesen Macs, die man dann auch benutzen konnte.
Ja.
Da gab's nur die ganze Zeit Gerüchte und so. Es gab so ein Gameplay-Video und alle waren so, nee, es muss fake sein und so. Und dann kam es. Und dann hast du natürlich diesen geileren Aufschrei, als wenn du einfach mit der Brechzange dann wirklich so, mit der Brechstange versuchst, so, ey, bald kommt vielleicht Turtles zu Fortnite. Und man ist so, ja, natürlich kommt Turtles zu Fortnite. So zum dritten Mal. Und deswegen, Helldivers, ey, Hut ab, wie die einfach komplett fucking 40-Euro-Titel raushauen, der ist supergeil, schon fertig sie spielt und der Battle Pass ist integriert und du kannst, wenn du möchtest, ein bisschen Geld ausgeben, musst du aber absolut gar nicht, weil du einfach alle zwei Wochen mit neuem Material gefüttert wirst. Also von daher, Helldivers muss auf jegliche GOTY-List dieses Jahr, einfach nur, weil die mal der Branche wieder zeigen, so ey, back to the roots.
Es gibt halt auch so geile neue Waffen, oh Mann, es macht so Spaß.
Ich finde es einfach so krass, wie dieses Spiel es schafft, dass das wirklich nicht wie ein Spiel, sondern wie eine Welt wirkt. So die, während du nicht spielst, die läuft weiter. So, du bist nicht Teil davon, aber dann verpasst du halt
so
Dinge.
Sowas kannst du aber auch nicht kaufen, ne? Also das, was gerade mit der Community passiert und auch die, also worüber wir gerade geredet haben, und ich lieb's auch as fuck, aber das kannst du nicht kaufen. Du testest es und dann funktioniert's und dann, dann klatscht du alle Leute im NASA-Office ab, dass es geklappt hat und dann spielst du den Ball weiter. Und jetzt wird der, also jetzt bin ich auch sehr zuversichtlich, dass das immer so weitergeht, weil die Leute halt einfach wissen, wie es funktioniert und das ist einfach für alle geil. Das ist für die Entwickler geil, das ist für uns Spieler geil und
voll.
Aber wie gesagt, so wenn das jetzt die nächsten 10 Spiele, die das versuchen,
genau,
die
das
könnten
ist der
halt
Punkt.
Derbe stolpern bei dem Versuch.
Absolut, werden die auch hundertprozentig. Also das Ding ist, wenn jetzt viele nachmachen, klar, also es ist auch wie damals der Battle Pass oder halt so Gacha-Mechaniken, haben ja auch alle dann auch versucht, bei manchen hat es geklappt, bei manchen halt gar nicht. Und jetzt wird das, was die gemacht haben, hoffentlich Früchte tragen und hoffentlich auch bei anderen Games involviert mit genau der Formel halt. Mal gucken, bin gespannt.
Aber Timo, was hast du denn aktuell so gespielt?
Ich bin in Final Fantasy VII Rebirth drin.
Yes!
So. Habe nach unserer letzten Episode, ich habe wirklich noch lange überlegt, ob ich Grand Blue Fantasy Relink zurückgeben soll, weil ich liebe dieses Spiel. Hab's dann getan aus Selbstschutz, weil ich wusste, Rebirth kommt. Und ich denke sehr, sehr, sehr häufig an Grand Blue Fantasy. Ich gucke auch hier und da mal ein paar Gameplay. Und ich kaufe es mir bewusst noch nicht. Zum einen, ich will Final Fantasy durchspielen. Zum anderen, ist mir letztens aufgefallen, ich liebe es, dass ich alles zu jeder Zeit immer überall haben kann. Musik hören, Anime gucken, Game spielen. Du gehst einfach online und kaufst dir, keine Ahnung, gestern getan, It Takes Two für 10 Euro. Drückst einen Knopf, du merkst nicht mal, dass dein Geld verschwunden geht und du hast das Game einfach. Kuro, bitte?
Ja, und ich fühle das, Timo, denn ich habe mir gestern auf der PlayStation 3, die ich entstaubt habe, mir Suikoden 2 und Vagrant Story gekauft, was ein absolut komplizierter Prozess war, der mich easy eine Stunde gekostet hat, weil das ist nicht mehr einfach so, oh, du kannst mal ein Spiel kaufen. Aber das es war so, und ich musste an dich denken und ich war so, ah, so fühlt sich Timo an. Und
ja,
das war so richtig so,
yes. That's the spirit, genau. Naja, und ich kaufe mir jetzt Rebirth Grand Prix Fantasy
Rebirth One Piece.
Ja. One Piece habe ich mir auch gekauft. One Piece, dieses RPG habe ich mir auch gekauft. Gab auch im Sale.
Oh, dieses auf dieser Insel da.
Es gibt ja zwei, es gibt Odyssey, das ist nicht so gut und es gibt... Doch, Odyssey ist das Gute. Es gibt zwei. Und das eine,
was Rollenspiel ist.
Genau. Das habe ich mir geholt.
Also Turn-Based, meine ich.
Genau, was ein Turn-Based-Kampf, was sehr geil gemacht ist mit dem Kämpfen. Aber das waren die Brüste schon immer so groß? Es war absurd, wie groß. Oh mein Gott. Anyway, zurück zu Grand Blue Fantasy. Ich werde es mir irgendwann kaufen. Ich kaufe es mir jetzt noch nicht, weil ich will dieses Gefühl haben von, oh, ich will was haben und ich kann es noch nicht haben. Obwohl ich jederzeit es mir kaufen kann. Ich weiß es. Aber dieses Gefühl haben, auf etwas hinzufiebern, sich hinzufreuen und zu wissen. Und deswegen ist für mich jetzt so, wie damals als Kind, entweder hast du Geburtstag oder du hast Weihnachten, dann kannst du das Spiel wünschen. Ist jetzt bei mir so ein bisschen, gaukel ich mir vor, wenn Final Fantasy durch ist, dann können wir das Spiel erst kaufen.
Timo, du tänzelst jetzt um dieses Thema rum. Wir haben in diesem Podcast noch nicht über Final Fantasy geredet. Wir müssen über Final Fantasy reden.
Let's go. So.
Let's go.
Also pass auf, Final Fantasy, ich liebe Final Fantasy 7, das ist mein Titel. Ciao, Kuro geht, bye. Chris auch, tschüss. nach dem Final Fantasy 16 Fiasko war ich voller guter Dinge zu Final Fantasy 7, weil es ja auch so krass von den Reviews dann überhäuft wurde. Und auch du hast es ja 60 Stunden gespielt, sehr geil. Übrigens hier die Empfehlung, hört den Runaways Podcast zu Final Fantasy 7 Rebirth.
Ich habe es 110 Stunden gespielt.
Na klar,
aber ja,
hast du es 110 Stunden gespielt, natürlich. ich habe es angemacht, ich habe mich wieder schockverliebt seit Sekunde 1 und ich, oh, Chris macht kurz Fingerboard-Tricks, sehr schön. Ich fand Final Fantasy 7 Remake fantastisch, aber Final Fantasy Rebirth stellt Remake so krass in den Schatten. Das ist
heftig.
Unfassbar. Es ist fast so, als wäre Remake so eine Demo Und dann kommt Rebirth so, ja, Moment mal, wir zeigen euch mal, wie es richtig geht.
Weil jetzt fängt das Spiel wirklich an.
Genau, oder? Absolut genau das. Und dann passierte wieder mein Fiasko mit Final Fantasy. Die Kämpfe haben mich nicht gehookt. Und ich dachte mir, was soll die Scheiße denn jetzt hier? Hab dann meinen lieben Coach Marvin gefragt, was ist denn da los? Hab mir gerantet und Marvin meinte, Hand auf meiner Schulter, du pass mal auf, die Kämpfe gehen folgendermaßen. Und dann hast du mir das erklärt, was in dem Kampfsimulator in-game genauso erklärt wird, ich aber einfach komplett geskippt hatte. Anyway, auf jeden Fall, als ich dann gecheckt habe, wie der Kampf funktionieren soll, dass man wirklich alle drei spielt, dass man wirklich, Chris entstaubt in der Nintendo DS, dann hat's Klick gemacht und das Spiel ist unfassbar fucking gut. Und ich habe sehr, sehr, sehr viel Freude dran und spiele es sehr, sehr, sehr gerne. Und deswegen ist mein aktuelles Game, was ich spiele, Final Fantasy VII Rebirth, neben dem Smartphone-Game AFK Journey.
Geil. Ich wollte dich auch noch danach fragen. Darf ich kurz in Final Fantasy reingrätschen? Weil ich ignoriere einfach komplett, dass die anderen beiden komplett disinteressiert an dem Thema sind.
Das machen wir beide, Marvin. Die können,
genau das.
Die können gleich wieder mit Games Done Quick und irgendwelchen FromSoft auf irgendwelchen Hula-Boards oder sowas.
Wenn wir gleich erstmal über unser richtiges Spiel reden, dann fangen die wieder an. Ja, und dann aber der Vergleich zu Sekiro und dann, keine Ahnung, da kann ich ja wieder nicht mitreden. Halte ich wieder einfach Dreiviertelstunde die Fresse. Final Fantasy. Danke erstmal für die Empfehlung von unserem Podcast. Wir haben da echt irgendwie 3,5 Stunden, glaube ich, geredet und es war einfach, es ging, also wir haben immer noch Themen, die wir nicht besprochen haben, weil es einfach so viel ist. Und ich habe einfach gemerkt, wie viel Liebe da drin steckt. Wir haben wirklich 15 Stunden am Tag gespielt, wir haben uns Urlaub genommen, wir haben echt uns komplett eingesperrt, nichts anderes gemacht und es war wirklich the best time of our fucking life.
Geil.
Mine im Wohnzimmer gespielt, ich im Arbeitszimmer gespielt und wir sind so alle paar Stunden mal zueinander, sind so, okay, wo bist du gerade? Mach aus, ich kenne das noch nicht. Und das war wirklich so, so, so eine schöne Erfahrung. Es ist eine so schön erzählte Geschichte und dadurch, dass sie halt die Geschichte kann sich potenziell an jeder Stelle irgendwie ändern und die Reihenfolge kann sich ändern, spielen weiß man selbst als jemand, der das Hauptspiel, das Original kennt, nicht, in welche Richtung es sich am Ende noch entwickelt. Ich hatte am Ende so starke Gefühle manchen Charakteren gegenüber, um da jetzt gar nicht zu viel vorwegzunehmen. Kampfsystem hat mir mega viel Spaß gemacht. Es sieht optisch so geil aus.
Ja, es sieht irre aus.
Es sind wirklich Nuancen, die ich an diesem Spiel nur kritisieren kann. Ich würde mir zum Beispiel so gerne ähnlich was God of War macht, so dieses, die Charaktere reden einfach random miteinander und erzählen sich Geschichten, so das hat God of War ja gefühlt irgendwie perfektioniert und selbst nach 80 Stunden erzählt Ymir, wie heißt er, Ymir? Ymir? Immer noch irgendwas Mimir. Im Boot, eine neue Geschichte, Mimir, dankeschön, immer noch eine neue Geschichte und das fehlt mir so ein bisschen, aber das ist auch das Einzige, also mit der Open World, ich bin halt kein Open World Fan und das ist halt so Ubisoft Open World, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ansonsten so das rein Spielerische und was da alles drinsteckt und wie es erzählt wird, ist boah, also wenn das Ding nicht am Ende des Jahres auf den Game of the Year Listen landen wird, dann Jungs, Chris. Euch zwei frage ich gar nicht. Geht ihr doch Elden Ring DLC spielen? I don't care. Ich sehe doch schon, in 2 Monaten sehe ich uns doch schon 30 Minuten über Elden Ring DLC und dann bin ich der einfach am DS ist und guckt, oh ja, hier, kann ich mir einen Manga downloaden auf mein iPhone 2?
Doom?
Es ist ein geiles Spiel und genau, hört einfach den anderen Podcast, den ich gemacht habe. Jetzt
ja,
einfach,
auf jeden Fall.
Ich liebe Final Fantasy und das Ding hat mir das einfach wieder bewiesen und ich freue mich auf alles, was da noch kommt und ich kann Teil 3, wie auch immer er heißen mag, kaum erwarten.
Remake,
so.
Rebirth, Recycle.
Resell,
also,
glaube ich.
Ich habe entweder als Vermutung Reunion, weil das ist ja so das große Sephiroth-Ding, auch schon im Original gewesen, aber dieses Zack-Ding hieß schon Reunion.
Ach stimmt,
das ist Remaster. Ansonsten Return würde auch noch sehr viel Sinn ergeben.
Oder Resident Evil.
Oder Resident Evil, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen.
Was ist denn mit Reborn?
Es steht RE vorne dran, möglich ist es. Aber fühle ich nicht so ganz, was die Geschichte angeht.
Na, setz dich wieder hin, Kuro. Du hast es versucht.
Ja, ich schätze
den Versuch.
Ich habe mir 2, 3 Spoilercasts zur Story angehört, weil mich das interessiert. Aber ja,
Rectal Story.
Ist jetzt einfach so mein
Ich call ja, dass Kuro recht hat.
Ja, ich hoffe das auch. Und dann werde ich diesen Ausschnitt irgendwann in den Podcast schneiden und sagen,
ja,
Kuro, du hattest recht.
geil.
Aber Chris, wie sieht's denn mit dir aus? Du hast nicht Final Fantasy gespielt, du hast...
Doch, habe ich.
Ach, stimmt. Aber du hast nur abgebrochen.
Ich hab's irgendwann abgebrochen, ja.
Bis
aber
zur Mine kamst du.
Ich habe Final Fantasy gespielt, 20 Stunden oder so. Und ja, es hat sehr viel Schönes und dann leider aber auch sehr viel, was mich verloren hat. Und ich will es jetzt gar nicht madig reden. Ich fand's sehr schön, euch beim Schwelgen in Verliebtheit zuzuhören. Ich glaube, die einzige Sache, wo wir, also Marvin hat ja auch gesagt, er würde Sachen kritisieren. Also das, was ich jetzt im ersten Open-World-Gebiet, ich habe genau bis zu der Schlange gespielt und das komplette Open-World-Gebiet am Anfang halt 100%et und habe mir einfach gedacht, ich schaue mir das alles an. Mhm. Ich hätte einfach ein paar Sachen nicht gebraucht. Also da würde ich echt sagen, so lass doch die Türme bei Ubisoft und so ein paar von diesen Sachen. Ansonsten fand ich vieles aber sehr schön. Immer wenn es Richtung Story ging, immer wenn es Richtung Charakterentwicklung ging, dann hat es mich komplett gepackt. Also es ist nicht so, dass ich würde Final Fantasy nicht bashen. Es ist wirklich...
Nein, aber ich glaube, der Fehler war, dass du in dem ersten Gebiet schon alles gemacht hast.
Ja, wahrscheinlich.
Ich glaube, die Open World ist eher so gedacht, so wenn du mal jetzt weißt, ich habe jetzt nur eine Stunde zu spielen, dann gehst du nochmal in die Welt rein, dann machst du da einen Turm, machst du den Kampf, dann machst du das, dann machst du wieder aus. Und das, was ich geil finde an dem Spiel ist, ich bin jetzt, wie viele Stunden, ich weiß es nicht, auf jeden Fall... Es kommen immer neue Elemente dazu. Da ist ein Minigame, da ist das Dings, da ist das Ding.
So, und darauf, also ihr, ich weiß nicht, ob ihr, sorry, ich war vorhin mit dem Kopf woanders, aber habt ihr dieses geniale Kartenspiel erwähnt? Also das ist die Sache. Meine erste Frage war einfach nur, nachdem ich die Regeln dafür verstanden habe und dann in der ersten Stadt ein bisschen meine Matches gemacht habe, wo kann ich mehr Kartenspiele spielen? Und das Ding war halt bei The Witcher 3 hatte ich das letzte Mal mit Gwent. Und da war es halt relativ easy, dass du reitest einfach irgendwo hin und spielst Karten. Du kannst direkt in die nächste größere Stadt reiten und Karten spielen. Du musst keinen Story-Progress machen, damit das dann geht. Und hier war meine Frage, kann ich eigentlich nur Queen's Blood spielen? Und so, nee. Also ja, scheiße.
Na gut. Okay,
aber I'm out. Aber ich find's geil, dass es so geil balanced ist, dass du halt in eine neue Stadt kommst, dass du, das ist neue Gegner und ach ja, ich könnte mal wieder Karten spielen. Also da bin ich dann das Gegenbeispiel, wo ich dann denke so, ja, ich find's immer geil, wenn es ein bisschen gebalanced ist, weil wenn ich jetzt 5 Türme hintereinander abchecke, dann ist natürlich klar, dass ich mich langweile. Aber ich mal einen Turm mache, nachdem ich blablub und blablub spiele, fand ich mal geil. Und mir ist aufgefallen, es hat so diese bisschen so die Yakuza-Formel drin, dass du ganz viele Minigames hast und manche auch so unfassbar chibi, super eklig süß sind, wo man so ist, so, ey, was mache ich hier eigentlich gerade? Aber so, naja, aber egal, irgendwie habe ich auch Spaß.
Ich glaube, da kriegt's mich auch wieder. Also wir hatten letztens schon in der WhatsApp-Gruppe ein bisschen die Debatte darüber, dass wir auf der einen Seite alle sehr, sehr gerne schwere Spiele spielen, aber dass ich jetzt hier in dem Fall dann wahrscheinlich auch, also Timo hat's ja vorhin schon angerissen, dass dieses 100% im ersten Gebiet vielleicht ein Fehler war. Ich glaube, wenn ich es jetzt irgendwann mal anschmeiße, und ich meine, es war jetzt dieser Performance-Patch da.
Ja, der ist da.
Weil das war mein zweiter Kritikpunkt, war halt, dass der, ich fand zu Release, war der Performance-Modus eine Frechheit. Für so ein großes Spiel. Aber gut, haben sie jetzt hoffentlich ausgebessert, habe ich noch nicht getestet. Ich glaube aber, wenn ich es nochmal anschmeiße, und das ist gar nicht so unwahrscheinlich, dann würde ich einfach wahrscheinlich eher so Richtung, ich stelle auf Story und baller durch und habe einfach Bock auf die Story und auf, weil das sind die Stärken für mich. Das Kampfsystem finde ich visuell beeindruckend, aber gameplay-technisch holt es mich nicht ab. Aber ansonsten.
Aber hast du es gecheckt, das Kampfsystem?
Ja, ich habe tatsächlich auch mit Marvin, das war noch vor dir, habe ich mit Marvin 10 Minuten Sprachnachrichten mit Marvin und Mine, Grüße an der Stelle, hin und her geschickt. Und also ich habe es verstanden, es klappt jetzt auch alles, aber es ist einfach für mich eher der ATB-Balken-Simulator irgendwie fancy Kampfstrategie da reinbringen.
Das finde ich so interessant, weil ich hasse ja Turn-Based, aber jetzt bei diesem One-Piece-Game, was ich nur eine Stunde gespielt habe bisher, hat mich krass abgeholt, weil es irgendwie so geil visuell war und auch irgendwie so ein Spaß gemacht hat mal wieder. Weil während bei so einem You name it, hier Octopath Traveler zum Beispiel, da langweile ich mich immer zu Tode. Das sieht zwar geil aus, der eine kann Feuer, der andere kann Eis, aber da bin ich mal so...
Zieht sich aber auch irgendwann Octopath.
Ja.
Ich weiß,
leider. Leider.
Ja, ansonsten, ganz kurz noch, ich hatte mit meiner Tochter, die hat das Spiel Backpack Battles oder wie sie es nennt, Rucksackspiel entdeckt. Und ey, ich könnte jeden Tag eine neue niedliche Geschichte erzählen über sie, wie sie mit leuchtenden Augen da sitzt und sagt, sie will den Regenbogenschleim haben. Ich glaube, da habe ich den Jungs hier alleine 10 Minuten Sprachnachricht aufgenommen oder so. Es ist einfach fucking wholesome und es macht so viel Spaß. Und jeden Tag, wenn sie kommt, dann sagt sie, es ist jetzt bei uns so eine kleine 10-20 Minuten Routine. Wir ballern einfach, sie sagt immer, was sie machen will, so ganz viel Käse. Und dann muss ich versuchen, mit ihren Vorgaben einen Durchlauf zu gewinnen. Oder sie sagt so, ey, sie will jetzt ganz viele Drachenbabys oder so. Es ist einfach, es ist niedlich. Und alleine, ich habe Unicorn Overlord gespielt, was...
Oh, stimmt, das war ein Pick, ne?
Ja, ich will nicht zu viel sagen. Es ist absurd gut, es ist absurd fresh. Es ist eine Herangehensweise an diese strategische Komponente, die ich so noch nicht auf dem Schirm hatte. Und sie macht wahnsinnig viel Spaß. Man muss aber Zeit mitnehmen und man muss sich da reinfuchsen. Also es ist nichts, was man so im Vorbeilaufen lernt. Ballert dich mit Tutorials zu, aber halt auch nötig. Und es macht einfach nur mega Spaß. Story ist so, man alles schon erlebt. Aber
wie ist der Kampf?
Der Kampf funktioniert eher so RTS-mäßig. Und du hast so kleine Squads, die kannst du alle bauen. Und je nachdem, wie du Squads baust, hast du am Ende des Tages dann so eine Art Auto-Battler. Und das ist am Anfang, also ich hatte echt in den ersten 10 Minuten, es gibt eine Demo, zieht ihr euch rein. Ich glaube, ihr könnt 2 Stunden da drin spielen oder noch länger. Und je länger die Demo ging, umso mehr wusste ich, okay, das ist meins. Und dadurch, dass du immer alles austauschen kannst und du so viele verschiedene Steinschere Papier, stell dir vor, es ist Steinschere Papier mit aber 20 bis 50 verschiedenen Varianten an Einheiten, die du vorne, hinten, links, rechts stellen kannst, die sich alle gegenseitig boosten. Es ist abgefahren, tief, wenn man will. Macht mega Spaß. Und ansonsten habe ich so ein bisschen so ein Mini-Renmur-Moment. Also ich glaube, wenn ich Souls-Spiele spiele, ist es nicht wirklich Renmur, aber es ist halt Dark Souls 2, Skull of the First Sin. Wir haben bei uns am Discord so eine, man da, wer kommt am weitesten, ohne zu sterben, Geschichte ausgerufen. Und es ist funny, wir üben gerade wieder. Es macht einfach nur noch Spaß. Und Dark Souls 2, vor allem die Scholar Edition, ist hart am Anfang. Die ist wirklich, wirklich gemeiner als viele andere Souls-Titel und das macht so viel Spaß, weil ey, bei Souls 1 hatte ich, glaube ich, innerhalb von meinem dritten oder vierten Run war ich fast vorm Endboss, ohne zu sterben. Und hier will ich nicht lügen, ey, ich habe jetzt, keine Ahnung, im 10. Run sterbe ich noch nach 15 Minuten. Also es ist einfach abgefahren. Aber okay, aber
Souls ist der einzige 2, den ich nie gespielt habe, glaube ich.
Wir versuchen halt auch sehr früh sehr starke Items zu kriegen und um das zu machen, musst du halt Speedrun-Strats anwenden und du läufst also immer auf Messerschneider, aber es ist ultra funny. Es macht richtig, richtig viel Spaß. Bin ich gespannt, wie das läuft.
Aber es wundert mich auch null, dass du das machst. Also von daher, das ist the most Chris thing I've ever heard. Schwer war für mich aber auf jeden Fall auch das Spiel der heutigen Folge, weil da bin ich echt ein bisschen an sehr frühen Stellen schon ein bisschen verzweifelt, aber da können wir im folgenden Part ein bisschen drüber reden, denn unser Spiel der heutigen Folge ist Rise of the Ronin, aber bevor wir dazu kommen, will Kuro noch was sagen.
Ich wollte eigentlich nur sagen, Timo, du bist geil visuell und Chris, du bist absurd fresh.
Danke, Mann.
Also weil das war eine Antwort, weil sie das gerade gesagt haben, das war nochmal, ne, weil ich das halt ganz gerne mache.
Warte, und wir müssen jetzt so tun wegen High Fives. So.
Ja, genau.
Haben wir natürlich jetzt auch noch gemacht. Ja.
Cool. Ja. Warum sind wir fresh und geil? Was ist da passiert?
Einfach, nimm es einfach hin.
Das sind Begriffe, die ihr gerade auch,
ich du bei gesagt, One Piece. Das Gameplay ist absurd fresh, ja.
Und
okay.
Das ist dieses bei Unicorn Overlord. Ich dachte,
dieses. Ach, du bist. Jetzt habe ich's. Nochmal, komm. Gut. High five. Komm.
Yes. Nice. That being said, die Infobox von unserem zauberhaften Mitpodcaster Timur.
Rise of the Ronin ist ein PlayStation-exklusiver Titel, welcher bisher nur für die PlayStation 5 verfügbar ist. Das Spiel wurde entwickelt von Team Ninja, welche für ihre zahlreichen Dead or Alive oder Ninja Gaiden-Spiele bekannt sind, als auch für Titel wie Nioh, Wolong und Final Fantasy Stranger in Paradise. Diese Spiele sind alle dem Souls-like-Genre zuzuordnen. Rise of the Ronin spielt sich ebenfalls wie ein Souls-like, jedoch ohne die linear geführten Schlauchlevels, sondern eher in einer Open World mit vielen Sidequests und Collectibles. Eure HauptprotagonistInnen könnt ihr beliebig selbst erstellen mit zahlreichen Optionen für Aussehen, Merkmalen als auch für Geschlecht. Trotz großer Beliebtheit in der Gaming-Community fielen bei den Redaktionen die Reviews eher, in Anführungsstrichen, nur gut aus. Auf Metacritic hat das Spiel aktuell eine Wertung von 76. Das ist zwar immer noch im grünen Bereich, doch hatten wir im Vorfeld eine höhere Zahl eingeschätzt. Wie wir das Spiel finden, erfahrt ihr nun im... Hier kommt gerade noch schnell ein Funfact rein, welcher auch in die Infobox gehört. Der erste Boss im Game trägt den Namen Matthew Perry. Dies ist allerdings keine Hommage an den kürzlich verstorbenen Schauspieler, bekannt aus der Serie Friends. Nein, dieser Name beruht auf eine einst real existierende Person. Matthew Calbreath Perry. Geboren 1794, gestorben 1858. Perry war ein US-amerikanischer Seeoffizier, zuletzt als Kommandeur mit dem Ehrentitel Commodore. Commodore? Ach schön, full circle. Da sind wir wieder beim Gaming gelandet. Und bei einem Souls-like, welches das Perry-System nutzt, den ersten Boss Perry zu nennen? Ah, oh, das ist echt genial. Wow, Team Ninja. Sind wir fertig? Okay, bye. Bye, bye.
Ich find's krass, wie du... Nein, jetzt wirklich. Also die Infobox war wirklich diesmal extrem gut. Was soll ich sagen?
Ich muss mir noch kurz die Tränen wegwischen. Das war einfach emotional hoch.
Ja. Hey, also ich weiß es zu schätzen, dass du auch das Familien-Bolognese-Rezept endlich mal geteilt hast.
Ja. Ich dachte mir, wo, wenn nicht dort?
Wenn nicht da, ne?
Let's go.
Ich werde niemals vergessen, wie Kuro uns irgendwann gefragt hat, sagt mal, jetzt mal herrlich ehrlich, nee, also ist sie schon vorher da oder kommt die erst später rein? Nun.
Die Bolognese.
Auf jeden Fall, Rise of the Ronin, lass uns darüber reden. Ich habe schon gesagt, für mich ein echt schweres Spiel. Ich habe natürlich irgendwie schon gewusst mit Team Ninja, dass das gar nicht so mega leicht wird. Gleichzeitig hat man aber eben so Ubisoft-Sachen schon mal gehört, ne, mit Open World. Von daher war ich extrem gespannt, in diese 2 Stunden reinzuspringen. Kuro, magst du ein bisschen was über die Geschichte und so, ich sag mal, das Tutorial erzählen, weil bevor
ich wir
die
Open World
kommen, ist es ja erstmal sehr linear,
um wie kann es denn sein, zu wenden. Oh, oh. Dass ich mir 2 Charaktere bastel und da wirklich mir auch Mühe gebe. Oh, oh. Und ein Charakter geht sofort hops.
Oh, so. Oh.
What the fuck?
Ich glaube, er, ey, ich glaub, er kommt
aussuchen,
wieder.
Welche.
Ja, aber wieso gebe ich mir so viel Mühe für meine Charaktere und ein Charakter?
Ich glaube, er kommt wieder.
Ja, okay, mag sein, dass dieser Charakter irgendwann wiederkommt, bestimmt so im finalen Schlussakt, und dann ist das so der,
am Ende,
so irgendwie so der Böse, so, und du denkst so, oh, wer ist denn da hinter dieser Maske, und dann so, oh,
es war Gossip Girl.
Stimmt, du hattest auf, ja klar, du hast ja auch deinen Arm, also ich war so, ich habe mir wirklich, also natürlich war alles so im Turbo-Modus, ne, man erstellt sich am Anfang 2 Charaktere, weil man ist gebraucht. Irgendwie so diese, wie heißt das, Zwillingsklinge oder so?
Ja, genau.
Bestimmt.
Und dann war ich so, boah, nice, mit diesen beiden Charakteren gehe ich jetzt schön, ne, auf ihr feudale Japan-Abenteuer-Action.
Erzähl mal was über
sofort hops. Und ich musste
erzähl mal was über die beiden Charaktere. Wer sind die denn überhaupt? Gib mal ein bisschen Rahmenhandlung für die Zuhörenden.
Wer sind die?
Rahmenhandlung.
Also es ist halt feudales Japan, 1800 irgendwas. Es ist mittlerweile, das Setting ist halt so, ja, Amerika versucht irgendwie in Japan Fuß zu fassen und ne, und dann gibt es halt so die einen in Japan, die sagen so, oh ja, okay, cool, ne, finden wir gut, so westliche Einflüsse bei uns. Und die anderen sagen so, nee, finden wir richtig kacke, da gehen wir aber mal richtig auf die Barrikaden. Und ich glaube, zu denen gehört man selbst, weil im Intro sieht man halt, wie, ja, wird irgendwie so ein Dorf angegriffen und man sieht 2 Kinder, die irgendwie Angst haben. Und dann werden sie gejagt, aber gerettet von irgendwie so einer Meisterin, die mit einem Katana so zong, 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 zong macht. Mega beeindruckend und unter deren Fittiche kommt man und dann wird man natürlich super krass und man ist irgendwie diese Zwillingsklingen und die sind auch im ganzen Land bekannt. Und dann geht man auf eine Mission, muss auf einem Schiff irgendwie Infos beschaffen und einen Typen töten, da ist Matthew Perry.
Nein, der hieß so?
Der hieß Matthew Perry. Aber kurz, ich habe mich darüber sehr amüsiert. Und dann dachte ich, nee. Und dann dachte ich, oder? Ich meine, er ist gestorben. Vielleicht ist, nee.
So eine kleine
Feudalen, ja, Japan, nee. Und dann habe ich gegoogelt. Und das ist mein Wissensbeitrag für die Folge. Ich muss mal jetzt
gucken. War schon in der Infobox drin.
Danach hört's auf.
Gut, war schon in der Infobox? Dann spare ich's mir.
Nein, doch. Ja? Doch, war es.
Ja, war's? Ja. Okay, gut.
Haben wir doch alle gehört, oder
dann,
nicht?
Dann habt ihr es alle bei Timo gehört. Ich fand's auf jeden Fall fucking witzig.
Und das Ding ist, ich denke mir so, ja klar, ne, stelle ich hier schön auf Japanisch das Spiel, ne, weil mit Englischen, warum soll ich das mit Englischen?
Ich habe sogar auf Deutsch gespielt.
Und Matthew Perry redet auch Japanisch.
Ja,
du hast
aber,
auf Japanisch gestellt?
Du hast auf Japanisch gestellt.
Ja, aber wieso kann man in einem Spiel nicht einfach sagen so, okay, die Amerikaner reden Englisch.
Ich melde mich. Ich hebe die Teams-Hand.
Ja.
Ja?
Dankeschön. Zur Synchro, ich habe eine kurze Frage. War das bei euch auch so, welche Sprache ihr auch immer gespielt habt, dass teilweise die Sprachen geswitcht sind? Weil ich habe dann so, ich bin dann so durchs Dorf gelaufen und dann wird auf einmal nicht mehr, also, oder ich habe so gegen Gegner gekämpft und dann haben die nicht mehr Deutsch, sondern auf einmal Englisch geredet.
Es
oder?
War, ich hatte es einmal, ja. Ich hatte es einmal, da hatte ich hatte quasi so 20% der Zeit auf Deutsch gespielt und dachte so, ja, mal sehen, und da hatte ich genau das, dass so irgendein Hintergrundcharakter auf einmal in Englisch geantwortet hat und ich dachte so, hä?
Ah, okay.
Aber das dann habe ich auf Englisch umgestellt und da war es dann nicht mehr.
Das hatte ich später im Spiel auch und ich dachte mir, ja, geil. Aber wieso kann Matthew Perry, der Captain auf diesem Schiff, fließend Japanisch? Und das hat mich so ein bisschen aus der Bahn gekegelt. Aber na gut, dann habe ich ihn getötet.
Vor allem auch Perry.
Findet ihr nicht auch, dass Matthew Perry der beste Name ist für jemanden in diesem Spiel?
Schon, ne?
Ist ein Fakt.
Also richtig gut. Perry konnte er aber nicht.
Ich möchte was sagen, bevor es ein anderer sagt, okay?
Okay. Ja.
Tenchu. Oh, jetzt ist es raus.
Mhm. Ja, und dann ist man auf diesem Schiff und beschafft halt diese Infos. Dann geht natürlich was schief und man muss sich entscheiden, wer von den Zwillingsklingen kann überleben. Und diese Person flieht mit diesen Infos und alles schön und gut. Dann wirst du wach und dann wird dein Dorf angegriffen.
Okay. Natürlich brennt's, natürlich schneit's.
Ja, man tötet alle. Kommt.
Ich fand's auch sehr bezeichnend, dass man auf dem Schiff sich nicht entscheidet, nachdem Matthew Perry sagt, die Klinge opfert sich, um die Mission zu retten und dann ist nicht die Auswahl, ich opfer mich oder ich opfer mich, sondern ich überlebe oder ich überlebe. Fand ich ein bisschen weird, aber egal. Sorry, go on.
Dann ist man in seinem eigenen Dorf, das wird angegriffen, natürlich schneit's, natürlich brennt's, man kämpft gegen alle, schlägt alle zurück, kommt auf so einen wunderschönen, mehr oder weniger Platz, wo die Meisterin kämpft gegen alle anderen und du eilst deiner Meisterin zur Hilfe und hast alle besiegt und sie dann so, du willst gehen, oder? Und man sagt selber so, ja, schon, also ich glaube, also in meinem Fall warst du meine Schwester, ich glaube, die lebt. Ja, aber du kannst nicht gehen, das ist doof und ja, gegen den Kodex. Und du so, ja, aber ich, darf ich, also es ist meine Schwester, die so,
alles brennt, ich muss gehen.
Und dann muss man gegen seine Meisterin kämpfen und dann tötet man seine Meisterin und dann ist es auch so, sagt sie so, ja, willst du den Job nicht zu Ende bringen? Und du so, pff, nee, anscheinend nicht. Gehst dann zu diesem Grabstein und nimmst so diesen Schal von deiner Schwester in meinem Schal. Fall.
Ja.
Und die so, und dann kommen noch mehr Verstärkungen. Und das ist eigentlich ganz gut, dass deine Meisterin dich getötet hat, weil sie halt so, ja, dann fließt du wohl besser so. Und stirbt dann. Und das ist so.
Klingt, wenn du es erzählst, wirklich 1:1 wie so ein Game-2-Sketch.
Ja, und vor allem, du musst dir halt wirklich vorstellen, du bist da, kommst da hin, kämpfst gegen was? 8 Ninja, die irgendwie gerade sie bekämpfen. Und du rettest den Clan, der irgendwie vom Shogun getötet werden soll. Weil wir sind ja alle Verräter. Und nur um sie dann selber zu töten und selber den Clan auszulöschen.
Das war ein bisschen Hanebüchen, aber ich war so.
Aber ey, sind wir mal ehrlich, es ist nicht das erste Spiel in dem Setting, wo man sich gegen seinen Meister auflehnt, weil man irgendwie eine andere Entscheidung im Kopf hat und ihn dann tötet.
Ja, stimmt.
Kingdom Hearts hat das auch schon gemacht.
Ja. Und da war auch diese Hand, ne? Ganz am Anfang in der ersten Cutscene, diese Dingshand, dann war ich auch so, Sekiro!
Ja.
Dann habe ich angefangen zu spielen, Tenchu! Und dann, und das war so, und ich war so, Mann, das ist einfach all games in one.
Ja, also alles in allem muss ich sagen, erstens ja, das, womit Marvin eingeleitet hat, ich finde auch, es ist der schwerste Assassin's Creed, das ich je gespielt habe, aber das macht mich richtig glücklich, also das, vor allem, ich...
Welche Schwierigkeit habt ihr gestellt?
Ich glaube, ich war so bei Mitte, normal, also normal ist das, oder?
Mittel. Ja, ich habe auch Mittel gemacht, ja.
Und ich muss sagen, für normal ist es, habe ich schon manchmal Dreck gefressen, aber das Ding ist, es war wieder, wie in Sekiro eben auch, ich habe es am Anfang versucht zu spielen wie ein Souls-Titel. Riesenfehler.
Was heißt das?
Naja, ich habe versucht, viel zu blocken und ich habe viel mit Dodgen gespielt und irgendwann dann so eben bei Matthew Perry habe ich dann gelernt, wie man pariert. Und da stand ich dann da und dachte so, okay, jetzt hat der mich zweimal so hart auf die Bretter geschickt. Ich habe keinen Bock mehr zu dodgen und ich habe auch keinen Bock mehr hier zu blocken oder was auch immer. Und dann hab's gespielt wie Sekiro und dann habe ich ihn einfach, ich stand einfach in seiner Fresse und habe ihm alles in sein Gesicht pariert und das dann so. Fuck, das fühlt sich gut an. Und genau das ist der Punkt, denn ich bin nicht der größte Fan von der Assassin's Creed Ubisoft-Formel, aber ich habe mich immer gefragt, liegt das daran, dass sich die Kämpfe für mich so belanglos anfühlen? Und jetzt die Antwort, ja, fuck ja. Es ist genau das. Wenn die Kämpfe schwerer sind, wenn ich immer ein bisschen gefordert bin, dann macht mir das richtig Fun. Also es macht mir Fun, gegen Matthew Perry zu fighten. Es macht mir Fun, danach durch Dörfer zu reiten und die zu also zurück zu erobern oder wie auch immer, zu befreien von der Schreckensherrschaft der anderen. Und diese ganzen eigentlich kleineren Open-World-Aufgaben, die dann repetitiv werden und pipapo, macht mir alles Spaß, wenn das Kampfsystem funktioniert.
Absolut. Deswegen ist Tsushima so geil, weil bei Tsushima war es so, die Kämpfe waren jetzt nicht schwer, aber es war trotzdem so ein bisschen, musstest du mitdenken. Das ist ein Schildträger, da ist ein Lanzenträger. Du musst dich auf diesen Kampf einstellen. Und deswegen war es dann so, jeder Encounter hätte auch echt gefährlich werden können. Beim Assassin's Creed, ich mag die Teile, aber das ist halt so, da gehe ich jetzt rein, ich schmessel die alle weg, passt schon, weiter geht's. Und deswegen, wie du schon sagst, es ist diese Open World. Und genau da, wo Kuro gerade erzählt hat, genau da war meine 2 Stunden zu Ende. Als ich dann diese Open World sich entfaltete, habe ich kurz die Map angeschaut und war so, oh mein Boy, das ist ja riesig.
Aber bist du dann so oft gestorben?
Ich bin sehr häufig gestorben. Also gerade bei dem Kampf gegen meine Meisterin habe ich dann später entdeckt, du konntest nach vorne und leicht Angriff machen, dass sie so ein Dash nach vorne macht. Die habe ich vorher nie genutzt, habe ich dann irgendwann benutzt und so, okay, da habe ich diese Range halt von ihr. Und das
Was
Parry,
hast du denn für eine Waffe benutzt?
Oh, ich hatte einmal die Dual Blades und einmal das große Schwert.
Ich hatte okay, Dual Blades und Katana.
Ja, Dual Blades, Katana Crew.
Schwert, irgendwie sowas. Let's go.
Dual Blades waren auch gar nicht so schlecht. Die hatten, also du hattest ja am Anfang, musst du dich ja für so einen Weg entscheiden und ich habe einfach nur geguckt, welche Skills sich am coolsten anhören, die man dabei hat. Und wenn man sich für diesen Dual Blades Weg entscheidet am Anfang, dann hat man abgefahrene Sachen, so Doppelmeucheln, was ultra strong ist, wenn du in irgendwelche, also das hast du wahrscheinlich dann nicht mehr gesehen, Timur, aber wenn du dann später in der Open World halt in irgendwelche Gebiete reingehst und du kannst einfach, du stehst irgendwo oben oder du sneakst dich irgendwo an und du meuchelst einen und hast dann, wenn du nochmal die Taste drückst, direkt den daneben auch nochmal gemeuchelt, ohne dass es zum Kampf kommt. Und dann denkst du so,
Assassin's Creed.
Crazy.
Das war ja für mich der größte Fail, weil ich habe mir diesen Charisma-Weg ausgewählt, weil ich mir dachte, ich laber mich überall einfach raus. Und ich habe das nicht einmal, ich hatte nicht eine geht. Dialogoption.
Geil.
Ja, das war leider ein bisschen Fail.
Also ich habe das Spiel, sonst spiele ich ja immer zweimal eine Stunde, aber diesmal habe ich dann an einem Tag gespielt, einmal eine Stunde, einmal 15 Minuten, einmal 20 Minuten, einmal 10 Minuten und das war so ganz grob gestückelt. Es kann sein, dass ich hätte noch ein bisschen mehr auf meiner Uhr hätte haben können, aber ich dachte mir so, jetzt kam der Titel, jetzt ist die Open World vor mir, jetzt ist glaube ich ein schöner Moment aufzuhören, habe ich dann aufgehört. Und ich hätte es schon längst früher gespielt, wenn es nicht für den Podcast gewesen wäre und ich habe es extra wieder deinstalliert, Selbstschutz. Erst Final Fantasy, dann der nächste Kracher.
Smart. Genauso ich liebe wie halt, den neuen Timo.
Wir haben noch nicht drüber gesprochen, aber Dragon's Dogma 2 ist draußen. Es wird mein Game of the Year Top 3. Ich lasse es eingeschweißt daneben. Ich weiß, ich will Cloud erst zu Reborn bekommen. Ja. Danach ist die Qual der Wahl. Das hab ich mit Büchern so häufig. Ich liebe gerade ein Buch, aber es sind 5 geile weitere Bücher. Ja. Und damit das Buch zu Ende ist, ist so, welches von diesen geilen 5 nächsten Büchern lese ich denn? Und was passiert? Ich kaufe das 6. Buch.
Boom. Fair enough.
Und das ist der Grund, warum die Pile of Shames immer wachsen und nicht schrumpfen.
Auf jeden Fall. Hundertprozentig.
Aber Dragon's Dogma ist mir auch eben noch eingefallen. Ich dachte mir so, fuck, ich wollte eigentlich noch drüber reden. Auch um Kuros Beitrag zu loben, der mir sehr hilfreiche Tipps mitgegeben hat und mir das Leben ein bisschen erleichtert hat. Aber egal, ich fand die Kämpfe mega schwer. Ich bin auch wie du voll oft gestorben. Und ich hab echt, das normale Blocken, okay. Aber dann dieses Special Blocken, diese, wie auch immer das heißt, Dreieck Blocken. Ja, aber es ist ja irgendwie, das hat ja einen speziellen Namen.
Parry Dash.
Keine Ahnung. Ja. Keine Ahnung, Matthew whatever. Parry. Auf jeden Fall machte man den ja auch bei den roten Angriffen und da den Moment zu kriegen bei diesem Piraten, das fand ich so schwer. Ich hab das einfach nicht hinkriegt. Ich bin so oft gestorben, bis sogar irgendwann der Screen kam mit, also, willst du nicht vielleicht leichter stellen? Und ich so, nein!
Scheiße.
Irgendwann hat es dann Klick gemacht und ich war so, ey, ich sollte diese Dinge einfach nicht parieren. Und ich habe nämlich dann den Reverse-Chris gemacht. So, ich bin dann ausgewichen. Und dann hat es direkt geklappt. Dann war direkt First Try, habe ich es geschafft. Nur ich darf halt nicht versuchen zu parieren. Das ist halt einfach das Dümmste, was ich machen kann.
Ich finde aber, das Spiel hat so ein paar Mechaniken, die es irgendwie trotzdem erleichtern, dass ein Kampf vielleicht nicht so super oft wiederholt werden muss. Also zumindest auf dem Schiff, wenn man zu zweit unterwegs ist, bevor der zweite Charakter, den man sich gebastelt hat, hops geht oder der erste. Ne? Shame on you, dass du sehr viel Zeit in diesem Editor verbracht hast. Jedenfalls kannst du ja in Kämpfen auch den Charakter wechseln, wenn du mit mehreren unterwegs bist.
Ja,
und die haben halt volle Energie. Plus, wenn halt ein Charakter down geht, kannst du super easy den anderen Charakter wieder aufpäppeln, indem du hingehst und eine Taste drückst. Ich finde, dadurch hat das Spiel schon irgendwie so ein paar, das sind schon irgendwie so Schwimmflügel, die man hat. Und mit dem, also das Spiel ist immer noch super schwierig und gerade auch so diese roten, unblockbaren Attacken, die man parieren oder ausweichen muss, fand ich auch manchmal gerade am Anfang schwer zu lesen, wann so die Attacke kommt, weil meistens ist es halt so, ja, ich lasse mir jetzt ein bisschen Zeit, der rote Effekt kommt und dann kommt er auch stürzt auf dich zu und denkst, okay, was zum Teufel passiert hier gerade?
Ja. Aber genauso mit Pistolenschüssen, die auf dich zukommen, wo du dann Feuerschwerter kriegst, was mega cool ist.
Ist so
aber dann
geil,
kommt so weißer Dampf und du bist okay, ich bin bereit. Dann kommt erstmal nichts, dann kommt der Schuss und ich verpasse den jedes Mal und ich stand da wirklich, ich habe fast mein komplettes Leben verloren, weil ich das unbedingt probieren wollte und einmal schaffen wollte. Hab's natürlich nie wieder reproduzieren können, aber hey.
Aber das ist das Ding, was ich meine, das ist dieses, also Sekiro hat es und ich will dir nicht die ganze Zeit Sekiro loben, aber es ist halt für mich das krasseste Kampfsystem, das ich je in einem Videospiel gesehen habe. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Und jetzt hast du es halt hier. Es ist nicht 100% das, aber es wirkt, also, und das muss es auch nicht sein. Das Ding bei diesen Klonen, in Anführungszeichen, lieb gemeint jetzt, ist nicht, dass man einfach 100% kopiert, aber bring dieses Gefühl raus, das Sekiro so besonders gemacht hat. Und das hatte ich hier auch. Und das ist exakt das, was Marvin gerade sagt. So, du stehst da, zwei Menschenfeinde, ein Hund und hinten steht irgendwer mit einem Bogen und du weißt, okay, ich bin ready. Also du bist halt jetzt, du bist in diesem Fokusmodus und die Fernkampfwaffe zuerst, du blockst, also du parryst, deine Waffe fängt an zu brennen, du weißt, okay, den Hund kriege ich mit ein paar Hieben tot, zack, 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 gehst du drauf, dann kommt der nächste, du drehst dich um, parryst und du bist in so einem Zen-Modus, wie es jetzt auch beispielsweise so Spiele wie Celeste irgendwann hinkriegen, wenn du genau weißt, was du wann drücken musst und sowas und das ist einfach, das ist voll Gameplay, Chris. Das ist Game Design, das liebe ich so krass.
Ich will hier keine falschen Erwartungen schöpfen, Chris, das ist eine Erfahrung, die du machst.
Die mach ich nicht.
meine Erfahrung ist dann eher so, ich sehe diese drei Gegner, alle schlagen gleichzeitig auf mich ein und ich sterbe.
Nein, da musst du ganz anders sagen.
Ja, aber das ist mir auch 100-mal passiert. Aber das Ding ist halt, Wie Kuro gerade gesagt hat, du hast einen Gegner und du weißt, okay, der holt jetzt aus, der macht jetzt seine rote Attacke, die ist krass. Und in meinem Fall bedeutet das, wenn du die nicht parryst, hast du echt ein Problem, weil ausweichen mache ich nicht. Und dann kriegst du halt das erste Mal in die Fresse und beim zweiten Mal in die Fresse, aber beim dritten Mal weißt du genau sein scheiß Timing. Und so musst du halt immer auf Zack sein und lernen. Und das ist halt mit jedem Gegner, den das Spiel dann hat, musst du ein bisschen lernen. Aber das musst du ja bei anderen Genres auch, also es ist einfach same,
ja, also das Ding
aber geil.
Guck mal, das Ding ist, Sekiro hat das Parrying auf ein ganz, ganz neues Treppchen gebracht.
Ja.
Und dann jetzt zum Beispiel letztens, als wir Prince of Persia hatten, war ich ja knee deep drin in Star Wars. Da gibt's ja auch Parrying. Da hast du da auch richtig geil, wenn du weißt, zack und dann bam, geiler Move. Und dann habe ich Prince of Persia gespielt für den Podcast und da war das Parrying-Fenster ein ganz, ganz, ganz anderes, sodass ich es nie geschafft habe, bei Prince of Persia zu parryen. Deswegen war ich sehr frustriert. Und jetzt war es diesmal so bei Rise of the Ronin, dass ich natürlich auch diese Sekiro-Brücke hatte. Und ich wusste, dass bei Sekiro war es dann halt so, ich habe ein bisschen gebraucht, aber dann wusstest du, das ist der Gegner, die Animation sieht so aus, da ist, muss ich parryen. Und jetzt bei Ronin war es so, dass ich bei den Kämpfen hatte, ich so, ey, ganz, ganz, ganz safe wird es so sein, dass du, wenn du jetzt 2, 3, 4, 5, 6 Stunden in diesem Game drin bist, dann kennst du deine Pappenheimer und weißt, wann du wo wie parryen musst. Und genau deswegen war ich dann auch so, okay, das ist halt so ein Learning by Doing.
Ja.
Deswegen
fühlt Muscle sich am Memory aufbauen, ja.
Voll. Und deswegen ist am Anfang der Kampf auch oftmals so, Mann, ich kann nix, es fühlt sich total scheiße an. Aber das ist ja das Geile bei diesen From-Titeln ja auch oftmals, dass du dann, du selber wirst besser. Und das ist ja das, was so rewarding ist an der ganzen Sache.
Jetzt haben wir hier keinen From-Titel, sondern einen von Team Ninja. Und da können wir vielleicht mal ganz kurz drüber reden, um auch so vielleicht Brücken zu anderen Titeln von denen zu schlagen, die Leute sehr gut kennen. Wie nämlich zum Beispiel den bekanntesten Titel, Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin. Der ist natürlich Team Ninjas Nummer 1 Titel.
Team Ninja.
Da habe ich natürlich total viel wiedererkannt. Als jemand, der das komplett durchgespielt hat, auch kann ich nur sagen, gerade das Parieren und so, ne, das fühlt man dann auch. Es hat weniger Wucht als Strange of Paradise. Aber ich glaube, es gibt auch noch so einen anderen Titel, der ein bisschen weniger bekannt ist.
Die unbekannten, die Indie-Titel.
Neu oder so, ne, heißt der.
Ja, Dead or Alive Extreme Beach Volleyball meinst du wahrscheinlich, ne?
Exactly. Hast du auch das wiedererkannt in Rise of the Ronin?
Ja, habe ich tatsächlich.
Zum Teil,
und zwar, es gibt halt einfach wieder unfassbar viele Klamotten. Also ich war schon ich komme vom Schiff runter und ich hatte irgendwie Dresses links und rechts, hatte 850 Millionen Items und Schwerter und 14 verschiedene, also nicht so viel, aber es war schon so, ich war dann in der offenen Welt und ich dachte mir so, ah, jetzt kann ich ja mal in mein Inventar gucken. Und dann war es so, okay, ich habe 4 Katanas, ich habe noch 2 dicke Schwerter, ich habe einen Speer, ich habe 3 Anzüge, beides sehen identisch aus, aber der eine hat einen anderen Seltenheitswert als der andere. Und das ist so ein Ding bei diesen Team Ninja-Spielen, das hat mich auch so ein bisschen, also das muss ich zumindest an Nioh dran denken oder halt Wolong. Das sind
ach, Nioh, ach so.
Ey, ich kann's zu 100% unterschreiben. Also wenn du mich fragst, ist Nioh fantastisch in Sachen hier Gameplay, Boss-Design und diese ganzen Sachen.
Nein,
aber das
nein,
Loot,
nein.
Das Loot-Ding.
Nioh hasst Videospieler.
Nioh ist schwer.
Ja. Nioh ist nicht schwer. Nioh ist eine Liga. Es ist einfach. Egal, mach weiter.
Aber das Ding ist, ich hasse. Also ich meine, ich hasse es wirklich ein starkes Wort. Es ist mir egal, ich mag es nicht so gerne oder finde ich nicht cool. Ich hasse das Loot-System von Nioh. Und das geht so weit, dass ich wirklich also Nioh 1 habe ich noch durchgeballert, bei Nioh 2 habe ich aufgehört, weil es mich so genervt hat. Es ist exakt das, was Kuro sagt. Du wirst so vollgemüllt mit deinen Waffen. Mhm. Und ey, es ist nicht so, dass Dark Souls ein anderes Loot-System erfunden hat. Bei Dark Souls ist es halt so, es gibt ein Langschwert. Das heißt Langschwert. Und es hat die Stats des Langschwertes. Und wenn ich weiß, ich will das Langschwert haben, dann muss ich eventuell trotzdem 10 Leute töten oder 20 oder vielleicht 50, je nach Drop Luck, wenn ich nicht weiß, wo es liegt. Aber ein Ritter, der das Langschwert bei sich trägt, der kann es halt fallen lassen. Und dann habe ich das Langschwert. Und hier ist es halt so, du kannst jetzt dir eine Main-Waffe aussuchen, sagen wir mal das Katana. Und dann findest du das Müll-Katana hinterm Heuberg oder sowas, das einfach überhaupt nichts kann und plus 10 Charisma hat, das dir nichts bringt. Und dann findest du die super Doppelklingen des Todes. Episch. Mit 12 krassen Werten. Und du denkst dir, ich würde doch viel lieber das scheiß Katana spielen. Dann schaust du dir die an, dein lila episch super Gegenstand oder dein gelben, und dann schaust du dir wieder deine weiße Heugabel an. Also, fuck, ja, okay, dann spiele ich halt jetzt die an. Und das Spiel bringt dich durch dieses Loot-System oder mich durch dieses Loot-System immer dazu, Dinge zu tun, die ich eigentlich nicht mag. Oder das Spiel hat Set-Items, mega geil, super cool. Und dann findest du wieder andere Items, die aber einfach besser gerollt sind. Es kommt halt einfach diese Borderlands- oder Diablo-Loot-Mechanik dazu. Und das ist in manchen Genres geil, aber funktioniert bei mir wirklich absolut nicht bei diesem Genre. Und es sorgt immer dafür, dass ich mich damit unwohl fühle. Aber hier in der Open World funktioniert es für mich besser, als es in Nioh funktioniert hat.
Ich fand bei Nioh die Atmo so heftig geil. Ich war so traurig, dass es einfach so ein Schlag ins Gesicht für alle Normalgamer war. Und da kam ja Wolong, das ist ja auch Team Ninja, richtig?
Ja.
Und das fand ich richtig geil. Und da habe ich auch bis zum 4., 5. Boss geschafft. Aber ich habe bei mir ganz oft, wenn ich so einen From-Titel spiele oder Souls-like, dann habe ich so und so viel Kapazität, das zu spielen. Und dann droppt's und ich bin so, ich kann nicht mehr. Ich meine, ich muss wieder was spielen, was mich auffängt.
Aber ich glaube, dass Rise of the Ronin bei dir vielleicht etwas mehr Chancen hat, dadurch, dass du halt öfters mal mit weiteren Charakteren unterwegs bist. Und etwas, was ich wirklich cool finde, also grundsätzlich möchte ich sagen, zur offenen Welt mag ich sehr. Also das Spiel ist technisch eher durchwachsen.
Deswegen
Tension. Aber ich mag einfach so diesen Flair. Ich habe das Gefühl, dass ich im Gegensatz zu einem Ghost of Tsushima, was halt stilistisch über jeden Zweifel erhaben ist, aber im Gegensatz zu Rise of the Ronin habe ich da nie so das Gefühl gehabt, dass ich in einer wirklichen, offenen, lebendigen Welt bin. Und ich kam jetzt nur bis irgendwie nach Yokohama, so die erste größere Stadt, aber ich hatte trotzdem auf dem Weg so das Gefühl, dass das eine Welt ist, da passiert was, ich bin Teil davon und irgendwie hat das alles so ein bisschen mehr Hand und Fuß. Aber worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, dass es trotzdem Abschnitte, also eher so lineare Abschnitte gibt. Denn ich habe dann irgendwann einen Typen getroffen, der hieß am Anfang Exzentrischer Ronin. Das ist eine coole Passage tatsächlich, wie man sich so trifft. Und da macht man gemeinsam eine Mission tatsächlich. Und die findet in einem klassischen, Nioh-mäßigen Level statt. Aber jetzt kommt der Kicker. du lernst halt irgendwie anscheinend mehrere Leute kennen und ich war dann, hätte halt sagen können, okay, ich bin mit diesem exzentrischen Ronin unterwegs, der irgendwie auch noch einen Namen hat. Ryoko, Saka, irgendwas. Aber
Matthew.
Du kannst halt Koop spielen. Du kannst, es gibt Online-Koop. Ich hatte einfach gesagt, weil ich hatte nicht mehr viel Zeit, ich wollte aber noch diese Mission probieren. Und ich dachte, ja, fuck it, mach ich Koop an. Und dann kamen einfach zwei andere Leute in meine Mission rein. Oh. Und wir haben diese Mission gespielt. Oh, cool. Und ich finde das einfach, das ist einfach das ist cool, geil. Punkt.
Ja.
Das ist geil.
Das finde ich auch cool. Das habe ich, also wusste ich auch gar nicht, finde ich cool.
Deswegen, für mich war das halt so, es hat mich schon komplett abgeholt, deswegen ist es ein kleiner Spoiler. Aber auf jeden Fall war dann dieses so, okay, und hier ist die Open World, dann war ich so, okay, let's go. Weil es hat mich so sehr an Assassin's Creed Mirage erinnert. Wir haben ja bis zum einen Punkt gespielt und ab da, wo unser Podcast anfängt, also unser Gameplay aufhört, Podcast anfängt, entfaltet sich ja erst Mirage, dass du da wirklich so, ey, wir haben noch das, das ist für mich so richtig so, boah, hab ich Bock auf Rise of the Ronin, wenn das losgeht. Richtig, richtig, weil ich liebe einfach das Setting, es holt mich immer wieder ab, es ist mein Favorite-Setting und ich find's so geil, dass es mittlerweile so viel schon mittlerweile gibt, was dieses Setting bedient. Da fängt's ja an schon bei Tsushima, dann haben wir sowas wie Wild Hearts gehabt, jetzt haben wir sowas wie You Name It und es ist so geil, dass wir das immer wieder weiter und mehr bekommen. Es ist schön, freut mich sehr, sehr, sehr.
Ich werde da auch nicht satt von. Also ich fand die Open World hat mir auch Spaß gemacht. Das ist die Art der Open World, die mir nicht so sehr liegt. Das hatte ich auch schon 10.000 Mal erzählt. Aber hier hat es funktioniert. Sei es jetzt wegen der Kampfschwierigkeit oder feudales Japan einfach für mich immer zieht. Aber es hat mir sehr gut gefallen. Mir hat auch gut gefallen, wie sich die Gebiete dir langsam erschließen. Es ist nicht so, dass du auf die Kirche kletterst und auf einmal hast du 40 To-Do-Listen-Punkte, sondern du hast so 2-3 Punkte. Und wenn du die machst, dann kriegst du quasi für diesen kleinen Bereich in deinem Gebiet so eine Art Rufzuwachs. Und wenn der ein bisschen höher ist, dann kommen wieder ein paar Punkte. Und vielleicht auch irgendwas Geiles, wie hier soll es irgendwo eine Schatzkiste geben oder sowas und hier das und das. Und mir hat es tatsächlich Spaß gemacht, diese Gebietsruf-Dinger auf Max-Stufe zu bringen, um dann einfach zu sehen, was sich da noch eröffnet und pipapo. Und ich bin hier auch, also ich bin nicht über die Brücke nach Yokohama hinausgekommen in den 2 Stunden. Aber ich habe viel coole Geschichten erlebt, sowas, was Kuro erzählt hat, diese Untermissionen, wo man dann doch eher in diese schlauchigen Neo-Levels reingeht, liebe ich, wie das gemacht ist. Auch wenn du mit NPCs reingehst, kannst du da reingehen und davon profitieren. Du kannst sie auch dann anwählen und du kannst auch Bindungen zu Leuten anscheinend aufbauen. Da bin ich noch nicht so richtig durchgestiegen, aber ich finde das ziemlich cool. Und alles in allem, muss ich sagen, hat mich tatsächlich Ronin in vielen Bereichen überrascht, wo ich dachte, dass ich eher die Nase rümpfen würde.
Finde ich krass. Also Bindung kann man, glaube ich, sogar zu Orten aufbauen. Also es gibt ja irgendwie verschiedene Bindungssysteme. Aber ich finde es krass, was ihr erzählt. Also ich habe echt ein bisschen die Befürchtung gehabt, dass wir in diesem Podcast doch sehr viel Negative über das Spiel sprechen werden, weil ich bin nicht ganz so weit gekommen wie ihr. Ich bin quasi kurz vor Yokohama, ich habe quasi dieses Dorf befreit, wo ich dann als Belohnung den Passierschein bekomme, damit ich dann durch das Tor gehen kann. Der Typ hat mir gerade gesagt, hey, geh da oben in das Lager, da kriegst du den Passierschein. Da war quasi für mich Ende.
Wie weit bist du gekommen, Kuro?
Ich habe dann noch die Mission mit dem Passierschein gemacht, kam in Yokohama rein und da habe ich mich dann nur noch umgeschaut.
Also du hast den Windgleiter auch gekriegt?
Mhm.
Okay.
Oh, weil geil.
Das fand ich so krass, dass ich exakt bei der 2-Stunden-Grenze mit dem Gleiter noch rumfliegen konnte. Und da dachte ich, fuck, geil, ja, okay.
Oh, das fand ich aber tatsächlich auch ganz cool, weil du hast ja diese Mission, wo du halt dir diesen Passierschein holst. Und du gehst halt mit deinem Kumpel, oder in meinem Fall waren es halt 2 andere Spieler, und wir haben die Mission geschafft, dann gibt's einen Boss, der war ein bisschen unscheinbar, der war auf einmal da, und ich dachte, okay, ich dachte, er ist so ein Nebengegner, aber es war dann der Boss, weil er schon ordentlich zugehauen hat. Habe ich dann geschafft, dann gibt's eine Zwischensequenz, und der so, bitte töte mich nicht, und dann kannst du entscheiden, so, nein, ich töte dich nicht. Also, nein, erzähl mir, was du weißt, ne, weil er meint so, ich kann dir helfen. Und dann sagt er so, ja, hier, nimm den Schlüssel und du kannst das Lager ausräumen, nimm mit, was du willst. Und dann hast du nochmal Entscheidungen. Und dann war so, ja, aber ich verschone dich trotzdem nicht. Zack, hab den Typ dann doch nochmal getötet. Und das war so, ah, geil, du kannst halt auch irgendwie anscheinend so ein richtig reuloser Drecksack sein. Das war so am Anfang so, erzähl mir, was du weißt. Und der so, oh, danke, dass du mich verschonst. Ich so, nö. Das war so.
Nee, das finde ich geil. Cool. Und hoffe, dass das auch noch öfter im Spiel passiert. Aber sorry, Marvin, wir haben dich unterbrochen.
Vollkommen okay, um auf meinen Punkt zurückzukommen. Ich finde es, und das mag ich auch in unserem Format total gerne, dass wir dann doch so unterschiedlich weit kommen, unterschiedliche Erfahrungen machen. Eben weil ich da reingegangen bin und in diese Open World und ey, ich laufe 5 Schritte und kann direkt irgendwie ein blödes Erz aufsammeln. Das war direkt so, boah, muss das jetzt wirklich sein? Weil ich mochte eigentlich dieses Lineare total gerne. Ich mochte das, dass ich durchgeführt werde. Und dann habe ich starke Kämpfe nach starken Kämpfen. Auch wenn ich daran gescheitert bin, fand ich's, ich mochte das einfach so, weil das war total atmosphärisch.
Dann habe ich da eine ganze Reihe an Games für dich, die heißen FromSoft-Titel.
Da kenne ich ein paar, die können dir Spaß machen. Man kann Autolooten einstellen und ich glaube, das ist eine der krassesten Quality-of-Life-Sachen, die ich hier hatte, weil also hier das erste Dorf, das man befreit in der Open World, da kriegt man direkt sein Pferdchen. Ich hoffe, das habt ihr alle gemacht, also da muss man dann einfach mit dem...
Da komme ich noch zu. Na, erzähl kurz Ende, aber dann lass uns fertigen
wir. Ich sag einfach nur, dass das geil ist, dann eben in Lichtgeschwindigkeit, in Pferdgeschwindigkeit durch die Gegend zu reiten, ohne dass man die ganze Zeit dumm irgendeine Taste drücken muss, weil du hast Autoloot an und wenn du in Loot-Reichweite bist, machst du einfach so bling, bling, bling und du sammelst dann einfach alles ein.
Das ist geil.
Weil die Sache mit dem Pferd, das ist auch sowas, boah, also das habe ich mir direkt als Negativpunkt aufgeschrieben, weil ich bin so durch die Welt gelaufen, weil ich dachte mir, boah, ich habe jetzt so hart auf die Fresse gekriegt, ich schaffe es heute nicht, annähernd so weit zu kommen wie die anderen. Das heißt, ich gucke mir lieber die Open World ein bisschen an. Und ich habe 2 Beobachtungen. Zum einen gibt es ja innerhalb der Open World so Befreiungsmissionen, wo man einfach random gegen Gegner kämpft und dann ist sie befreit und ein paar Tage später sind da wieder die normalen Einwohner, warum auch immer. Ich fand es so weird, weil ich komme dahin und die hassen mich sofort und die greifen mich sofort an und es gibt gar keinen Grund so. Es gibt gar nichts, woran ich festmache, warum die mich jetzt angreifen. Es ist so, das ist nicht dieses Templer gegen Assassine, wo ich weiß, okay, die identifizieren mich als Assassine, die greifen mich obviously direkt an, sondern die waren einfach böse, weil sie böse waren. Das finde ich irgendwie immer so ein bisschen quatschig.
Sind doch einfach Banditen, oder? Also ich meine, so war es in meiner Vorstellung, kann auch sein, dass es kompletter Quatsch ist, aber für mich waren es halt einfach Banditen, die sich irgendwo dick gemacht haben, wo sie nicht hinkommen und wenn du nicht in ihrer Bande bist, dann kriegst du auf die Fresse.
Fertig. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht, aber irgendwie hat mir das irgendwie in der Welt nicht so richtig stimmungstechnisch gepasst und irgendwie fand
Hättest
ich
du
das
noch 5 Minuten
immer so,
weitergespielt.
Ja, hätte ich mal. Ich fand das irgendwie alles so sehr, sehr, sehr random und dann halt auch so, ich habe es mir aufgeschrieben als sinnfreie Quests, weil ich bin dann irgendwann in dieses random Dorf gegangen, das ich dann befreit habe und ich laufe so und ich höre so eine Stimme, hey, kannst du mir helfen? Und ich so, wer, wo? Keinerlei Anzeichen, wer was von mir will und dann sehe ich eine Dame bei einem Pferd und ich bin so, junge Dame, brauchen Sie Hilfe? Also er hat nicht wirklich mit ihr gesprochen, das hat ist nur in meinem Kopf stattgefunden und vor ihr lag eine Pferdepfeife und mit dieser Pferdepfeife konnte ich ihr Pferd einfach klauen und dann war das Pferd für immer mir. Es gibt nicht so diese Erklärung mit, du hast dir verdient, dieses Pferd zu haben und es hat den Namen Lachen, weil, keine Ahnung. Und es ist einfach, ich habe einfach eine Pfeife geklaut und dann gehörte das Pferd mir und ich weiß nicht, ich bin in dieses Dorf vorher rein, aber durch einen Umweg und dann habe ich so einen Händler nicht gefunden und dieser Händler, und das habe ich nur, weil ich dann gestorben bin, da bin ich respawned, der Händler hat mir dann gesagt, hey, ich habe hier Töpfe, die kannst du werfen und Geräusche machen, dann kannst du die Gegner ablenken. Das hätte ich komplett verpassen können. Eine eigentlich essentielle Mechanik für Stealth hätte ich einfach verpassen können, weil ich diese Töpfe niemals gefunden hätte. Und das finde ich
irgendwie... Ja, ich glaube schon, dass du die Töpfe auch irgendwann findest
sie dann
und
halt überall
kaufen
ja.
kannst.
Ist es so?
Ja.
Stimmt, klar.
Also ich weiß nicht, wie es mit der Pferdepfeife ist, aber also bei mir hat sich das stimmiger angefühlt. Ich habe jetzt auch keine Pferdeurkunde mit Besitz und Stempel und allem gekriegt, aber ich habe halt irgendwie allen in dem Dorf geholfen, mit allen geredet und irgendwann so, hier, nimm die Pferdepfeife. Okay, danke. Aber für mich hat es sich wenigstens so angefühlt, als wäre es ein Zeichen der Wertschätzung oder sowas.
Also bei mir gar nicht. Und das war halt alles in dieser Open World war für mich irgendwie einfach so random. Es sind einfach Dinge passiert, weil sie passieren müssen. Und es war so, ja, go ahead. So, geh halt zum Questmarker, mach deine Quest und was du halt so nebendran machst, mach. Aber großes so Feedback, sag ich mal, das hat mir irgendwie so gefehlt.
Ja, ich meine, grundsätzlich erfindet Rise of the Ronin kein Rad neu, nicht in irgendwelchen Ansatz. es bedient sich vieler klassischer Gameplay-Elemente aus anderen Open-World-Spielen, zum Teil wahrscheinlich auch einfach nur so um, hier, sei beschäftigt. Ja, und da fehlt natürlich auch so ein bisschen Kontext, das kann ich schon verstehen, es kann halt irgendwie, ist halt nicht jedes Spiel irgendwie Red Dead Redemption 2. Ja, fühle ich auf jeden Fall. Ich hatte zumindest bei diesen ganzen Dorfbefreiungs, was mich da, das ist so ein Kuro-Problem. Mich hat eher genervt, dass wenn du so ein Dorf befreit hast, dann kommt ja diese Sequenz, wo irgendwie so ein bisschen Zeitraffer ist. Mhm. Ich dachte mir, warum habe ich einen Zeitraffer? Und es geht halt nachts und wieder hell. Ich so, warum verbringe ich jetzt einen Tag in diesem Dorf? Lass mich doch einfach
bleiben. Ich glaube, in Dorf und ich sitze einfach nur.
Gehst du dann 10 Meter weiter, dann ist wieder irgendwie so.
Auch so?
Weiß ich nicht. Aber du gehst halt 10 Meter weiter, dann ist so ein neuer Outpost mit Banditen, hast du befreien und wieder so Zeitraffer. Und ich so, okay, ich bin jetzt 10 Meter gelaufen und hab hier wieder einen Tag verbracht. Warum? Ja. Lass mich doch einfach nach Yokohama. Wieso? Dann wird auf einmal aus diesem Gehen des Weges wieder auf einmal so eine mehrwöchige Reise, weil du halt irgendwie Leuten hilfst und dann da die ganze Zeit irgendwie abhängst. Das ist so ein bisschen so, brauche ich nicht.
Fühle ich sehr. Aber um es zusammenzufassen, trotzdem ein schönes Spiel, also das gerade halt durchs Gameplay halt so ein bisschen überzeugt und Spaß macht. Es ist, wie Chris schon gemeint hat, so ein bisschen das anspruchsvolle Assassin's Creed. Es wird nicht mein Game of the Year, bin ich ganz ehrlich. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ein ganz cooles Spiel, wenn auch an manchen Momenten ein bisschen lockerer im Aufbau der Open World. Also man darf es, glaube ich, nicht als krasses Open World Spiel sehen, sondern muss es eher so als Souls-like betrachten, so ein bisschen.
Ich würde auch sagen, es ist ein Souls-like Assassin's Creed Formel Mischding. Ja, also einfach spielen, wenn man Bock hat. Eine Sache, die ich noch anspreche, weil sie mich am Anfang super verwirrt hat, ist, dass es irgendwie zwei verschiedene Formen von XP gibt. Es gibt einmal XP und einmal Karma. Ich weiß gar nicht, ob ihr das gepeilt habt. Nee, aber im Endeffekt, du hast quasi, manchmal heißt es einfach, yo, Grads, level up. Das ist dann einfach die normale XP, die du kriegst durch was auch immer du tust. Und dann hast du noch so eine Leiste, so eine Karma-Leiste. Und die Karma-Leiste, die geht bis zum Ende und dann steht da einfach so ein Pfeil nach oben und bedeutet, du hast jetzt genug Karma gesammelt. Und was ich erst hinterher rausgewonnen habe, wenn du zu diesen, nennen wir sie Bonfire, ihr wisst, was ich meine, gehst, um dich hinzusetzen, die Gegner zu resetten und alles Mögliche, und das Karma hat den Pfeil nach oben, also du hast deine Leiste voll, dann kriegst du das Karma umgewandelt und kriegst dafür auch Punkte, mit denen du skillen kannst. Aber, und hier kommen wir wieder zu Souls, wenn du es nicht schaffst, wenn du stirbst auf dem Weg dahin, dann klaut dir irgendjemand was von deinem Karma. Und dann entsteht eine Blutfeder und dann hast du wieder dieses, okay, du musst noch mal dahin, wo du gerade tölpelhaft ins Gras gebissen hast, und musst versuchen, den einen Typen, der dir schon mal den Arsch aufgerissen hat, wegzumachen. Alle um ihn rum sind wieder da oder auch nicht, manchmal. Und dann musst du einfach gucken, wie du auskommst. Also das ist auch so eine Mechanik, die, wie Kuro vorhin schon gesagt hat, das Spiel macht manchmal, macht sie dir Sachen leichter. Ich hatte das Gefühl, und das ist jetzt wirklich, ich hatte nur 2 Stunden, das ist Interpretation jetzt, aber es gibt halt in verschiedenen Gebieten dann immer normale Bösewichte und es gibt halt die etwas besseren, nennen wir sie einfach Elite-Bösewichte. Und wenn du diese Elite tötest, dann spawnt um den Elite rum eventuell nichts mehr nach. Das hatte ich zweimal und hab mir gedacht, okay, das ist ganz cool, der Weg ist jetzt also frei, geh 3 Schritte und dann sag, okay, hier, den hab ich doch vorhin schon getötet, aber es ist halt nur ein normaler Dude, nicht der Elite-Dude, und deswegen war halt wieder da. Ich fand's aber ganz cool, also generell mag ich immer diese Art. Hey, du hast das bei Hollow Knight, du hast das bei Souls-Spielen, dass du zu deinen Seelen zurück musst. Hier hat sie halt dann einfach einen Typ, den du bist. Du musst sie nicht mal töten. Wenn es ein Elite-Typ ist, kann auch sein, dass er auf halbem Weg schon sagt, okay, Blutrache, Genüge getan. Jetzt kriegst du dein Karma zurück. Aber
das war bei Wolong auch so, dass du dann einen Dude hattest, den musstest du killen. Ja. Fand ich geil.
Es ist halt einfach, finde ich, sehr, sehr vollgepackt. Und ich weiß das in der Regel sehr zu schätzen. Aber ich habe auch so ein bisschen die Befürchtung, dass das so, okay, wir stopfen hier noch was rein und noch was und noch eine Mechanik und noch ein Element und
das
noch ein
Buffet.
Kniff. Ja, aber es ist halt,
es ist viel. Es ist wirklich viel.
Es ist wirklich viel, also halt auch so Kleinigkeiten, die ich eigentlich so ganz cool finde, aber dann so, ja, mitten im Kampf kannst du dein Schwert, dein Blut abwischen, dann kriegst du Ki zurück und ich denke mir
das
so.
Das fand ich geil, ja. Ey, fuck. Ja, ja, das wann war das? Das wurde also in der Mitte vom Spiel dann
irgendwann. Ja, bei der Meisterin.
Also von
bei der Meisterin.
Ja, ja, und das fand ich so geil, weil es halt einfach so dieser Anime-Move ist, dieser Swing, ja, und dann ist dein Schwert wieder sauber. Und ja, ja. Irgendwann, am Anfang machst du es auf Cooldown, irgendwann fängst du an zu taktieren, weil gerade brauche ich mein Ki noch nicht, also meine Ausdauer noch nicht.
Ja.
Und dann irgendwann, wenn du so, okay, ich brauche Ausdauer, bling! Und dann hast du schon so, dein ganzes Schwert ist voller Blut, du kriegst einen richtigen Batzen zurück, ich fand's geil.
Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass halt dann so noch eine Schicht kommt und noch eine Schicht und noch eine Schicht und noch eine Schicht.
Definitiv.
Und noch ein Element und denkst so, okay, was passiert hier eigentlich? Dass das halt so ein bisschen, mehr ist nicht immer besser. Ne, ja. So ein bisschen.
Ja.
Die Balance vielleicht so ein bisschen sehr, sehr lastig auf eine Seite ausschlägt. Und zwar so, ja, hier, hab einfach 850.000 Mechaniken und komplexer ist immer besser. Und da würde ich sagen, so, ist es das?
Lass uns doch zur finalen Bewertung und damit auch zu unserem neu eingeführten Ampelsystem, sage ich mal, kommen. Chris, magst du vielleicht ein bisschen den Anfang machen?
Okay, ich schätze jetzt aber nicht ein, wie ihr es einschätzt, oder ich rede einfach nur von meinem Ding.
Ja.
Okay, also ich.
Pass auf, du sagst dein Ding, wie du es findest, dein Final Verdict, dann sagst du deine Farbe und wir drei sagen dann, oh, ich hätte gedacht, Chris hat Violett genommen.
Okay, ich war überrascht, wie gut es mir gefallen hat, aber ich habe ja jetzt hier schon alles gesagt. Kampfsystem fand ich sehr, sehr spaßig, hat Glücksgefühle ausgelöst. Technisch gesehen, muss man sagen, habe ich schon Schöneres gesehen, aber das ist auch völlig okay. Ich habe auch schon Schöneres gesehen als From Software-Titel, also da muss ich fair sein beim Bewerten. Und ich fand es schön, dass es mir gezeigt hat, dass auch die Assassin's Creed Ubisoft Open World mir dann doch gefallen kann, wenn das Kampfsystem eben nicht so belanglos ist wie in manchen anderen Spielen. Und deswegen kriegt es von mir auf jeden Fall. Ich hätte gedacht, es wäre gelb, aber es kriegt von mir einen grün.
Yay!
Krass.
Ich habe auch bei Chris grün getippt.
Nee, ich gelb.
Ja, nee, ich bin auch. Ich würde eher so die grüne Ampel.
Aber jetzt für dich selber?
Hast du für Chris getippt?
Oder für Chris?
Nee, für Chris.
Ach so.
Ah, okay, okay. Gut.
Wie sieht's denn mit dir aus, Kuro?
Ja, also ich sag mal so, ich glaube, von allen Team Ninja-Spielen in der jüngeren Vergangenheit ist Rise of the Ronin am ehesten das Spiel, wo ich wirklich noch Bock hätte, weiter zu zocken. Was ich auch wahrscheinlich machen werde. Das Problem bei mir aktuell ist, es erschien halt am selben Tag
Dragon's Dogma. Ja, am selben Tag.
Und das hat jetzt einfach so ein bisschen mein Herz gestohlen. Aber ich muss sagen, wertungstechnisch wurde das Spiel hat ja schon echt so ein bisschen so die kalte Schulter bekommen, glaube ich. Ja. Wenn man sich so den Metacritic mal anschaut. Und ich finde das ein bisschen sehr harsch, zumindest nach den ersten 2 Stunden zu urteilen. Ich hätte Bock auf jeden Fall weiterzuspielen. Mhm. Ich mag das Setting, ich mag das Kampfsystem, ich mag, dass es so Open World ist, aber es gibt lineare Abschnitte mit Koop. Mhm. Ich finde die Story beziehungsweise die Ausgangssituation finde ich super interessant. Ich will meinen zweiten Charakter, den ich selbst gebastelt habe, ich will wissen, was mit dem passiert ist. Hab aber auch so ein bisschen die Befürchtung, dass das einfach vielleicht ein ziemlicher Clusterfuck noch wird, was bei Team Ninja Spielen die Gefahr ist immer recht hoch, dass das irgendwann so einen Punkt erreicht, wo ich sage, okay, das wird mir ein bisschen viel. Aber aktuell bin ich auf einer hellgrünen Welle unterwegs.
Stark!
Nice.
Ich habe auch bei Kuro grün geschrieben.
Nee, ich gelb. Ich habe bei allen gelb geschrieben, herrlich, ehrlich.
Nee, ich hätte bei Kuro auch, also bei Kuro hätte ich genauso wie bei mir eingeschätzt, dass man wahrscheinlich dachte, es wird gelb und dann findet er aber doch irgendwo was Grünes.
Timo, wie sieht's bei dir aus?
Also, wie schon erwähnt, ich liebe dieses Setting und all diese Games holen mich ab. Ob es jetzt Total War Three Kingdoms ist, ob es jetzt Neon Samurai Ninja Blade, was auch immer ist, oder ob es jetzt so ein Rise of the Ronin ist. Bei mir ist Setting und Atmung mal ganz, 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 ganz wichtig. Deswegen liebe ich auch sowas wie Lieben ist ein bisschen zu viel gesagt. Lords of the Fallen fand ich übergeil wegen dem Setting. Vom Gameplay hat es mich absolut null abgeholt, weil es irgendwie, weiß ich nicht. Auf jeden Fall werde ich allein deswegen schon weiterspielen. Ich freue mich schon sehr darauf, weil es auch genau das Game ist, wo, also es ist wirklich prädestiniert für mich, weil ich liebe Assassin's Creed Open World und ich liebe aber auch Souls-like und es verbindet die beiden so perfekt ineinander. Also ich fand es jetzt auch nicht zu schwer, ich fand es knackig schwer und zum Beispiel zum Vergleich, ich habe heute die Demo gespielt von, wie heißt es, Stellar Blade,
ja.
Und da ist auch wieder diese Parry-Mechanik drin, da ist auch wieder drin, dass du halt so ein Schlauchlevel hast, dann hast du den geht, Und irgendwie habe ich es da nicht gefühlt. Da war ich so, ey, das fühlt sich irgendwie so ein bisschen wie, Forspoken, so ein bisschen leer, ein bisschen sieht's geil aus, aber ein bisschen bringt's mir gerade gar nichts so. Und bei Rise of the Ronin war es so, ich habe von Sekunde 1 gewusst, das wird ein Spiel, was ich mehrere Stunden spielen werde, hundertprozentig. Und Team Ninja kriegen es so geil hin, immer Atmo und Setting hinzukriegen, aber dann haben sie mich sehr, sehr, sehr häufig verloren durch Gameplay. Ausgenommen, ja, was heißt ausgenommen, aber Wolong habe ich am längsten gespielt bisher. Aber diesmal bin ich mir sicher, dass Rise of the Ronin, weil man es einfach leichter stellen kann, wenn es irgendwann zu schwer sein sollte, einfach mal kurz rein, leichter stellen, weiterkommen und dann wieder zurückstellen zum Beispiel oder halt wirklich dann irgendwie andere Taktiken rangehen oder sowas halt, weil bei Neo war es halt so, du kamst nicht weiter und es war dann auch so. Bottomline, fertig, ja. Aus. Deswegen, ich freue mich sehr darauf, das weiterzuspielen. Absolute, ganz, ganz klare Jade-Grün von mir.
Geil, wow. Ey. Ich hätte gedacht, am Anfang so grün, aber dann während dem vielleicht das ein oder andere Mal ins Gras beißen, wankst du Richtung Gelb und ich freue mich tierisch, dass du bei grün geblieben bist. Aber wie du sagst, so, es ist einfach Open World Assassin's Creed ist deins und dann noch feudales Japan, das macht völlig Sinn, ja.
Voll. Und vor allem, das war so, was ich so geil fand in diesen ersten zwei Stunden, ist so, du läufst rum und so, geiles Katana, oh, sieht voll cool aus. Dann kam der Deathblow und ich war so, oh mein Gott, sieht das gut aus. Dann kam mein Enterhaken, ich war so, oh Gott, ich hab einen Enterhaken. Und jetzt höre ich gerade, du kriegst noch einen Gleiter. Oh mein Gott, ich krieg einen Gleiter. Ja. Also es wird einfach immer besser.
Ja, voll. Also ich bin da ein bisschen, ja, ich glaube, ich bin heute der Kritischste der Runde. Ich habe total Spaß mit dem Gameplay gehabt. Ich glaube, da kann man sich sehr schön reinfuchsen und sehr viel lernen. Im Thema Lernkurve hatten wir ja auch schon. Die habe ich auf jeden Fall auch gespürt. Ich glaube, da kann man so ein bisschen auch seinen eigenen Spielstil finden, ob man jetzt Chris-mäßig vor die Fresse und dem in dem Gesicht alles wegparried oder vielleicht doch ein bisschen defensiver und Samurai-mäßiger unterwegs ist. Ich glaube, da kann man so ein bisschen das finden, was zu einem selber auch passt. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. ja, ich lasse es einfach so stehen. Open World, habe ich ja schon gesagt, hat mich jetzt irgendwie nicht so richtig abgeholt. Dennoch fand ich irgendwie die Punkte, die ihr, Chris und Kuro, da jetzt noch reingebracht habt, ganz spannend und mag auch die Richtung. Also, dass es dann doch noch die Schlauchlevel gibt, die so ein bisschen linearer sind, dass es irgendwie noch Entscheidungsmöglichkeiten gibt, dass man mit anderen spielen kann. Alles Aspekte, die ich in meinen zwei Stunden nicht gesehen habe, aber die trotzdem, glaube ich, nochmal einen schönen Mehrwert für die Welt bieten, die jetzt auf den ersten Blick bei mir erstmal so, ja, naja, war. Also ich glaube, dass da noch viel kommt und dass das auch sehr cool wird und Leute, die Souls-like mögen, werden, glaube ich, mit dem Titel mega viel Spaß haben. Von daher ist es, glaube ich, schon eine gewisse Empfehlung wert, auch wenn es, das habe ich halt auch in den zwei Stunden gemerkt, für mich nicht so krass den Funken entzündet hat. So, ein gutes Gelb für mich.
Cool.
Ah, fuck.
Hätte ich so eingeschätzt.
Ich hab geschrieben bei alle grün. Schade.
Nun, auch das muss es geben.
Ja. Ich glaube, wenn es statt Pferde Chocobos gegeben hätte, dann wäre das ein anderes Thema.
Dann vielleicht. Finde ich gut. Aber es muss auch in der nächsten Folge Spiele geben. Und da haben wir uns wieder ganz tolle rausgesucht. Ich mache einfach mal den Anfang, weil meins wurde gerade schon erwähnt. Nämlich, ich habe einfach mal Stellar Blade genommen. Weil ich dachte mir, das sieht aus wie Nier Automata. Ich mag Nier Automata. Let's go!
Hast du die Demo gespielt?
Hast du die Demo gespielt?
Nee, weil ich habe es ja mir für diesen Podcast hier aufgehoben.
Du willst, also, wenn es gewählt wird, wirst du leiden.
Nun. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das jetzt finde, dass ihr das schon gespielt habt. Aber naja, andere
Sachen. Ja, aber jetzt dürfen wir nicht mehr. Dürfen ja nur zwei Stunden spielen. Ja. Wann wir spielen, ist ja egal.
Fair enough.
Ja. Fun Fact, ich wollte heute meine Steam-Bibliothek ein bisschen aufräumen, habe dann so ganz viele Spiele zurückgeben wollen. Und dann kamen so 16 Mails zurück, so, das Spiel ist schon älter als zwei Wochen. Das Spiel ist schon älter als zwei Wochen.
Okay.
Das Spiel ist schon, und ich war so, das wusste ich nicht. So, hört auf, mir die Mail zu schicken. I'm sorry. Naja, Scheiße. Auf jeden Fall.
Dann mach doch mal weiter, Timo.
Ich bringe uns ein Spiel mit, und zwar von Bandai Namco. Das Spiel wird, glaube ich, absolut belanglos sein, aber das Spiel ist eine Videospieladaption von einem unfassbar tollen Anime. Dieser Anime ist eine Adaption von einem unfassbar tollen Manga. Und dieser Manga ist geschrieben von Akira Toriyama. Möge er in Frieden ruhen. Rest in power, du Legende. Und Es gibt jetzt etwas, das nennt sich Sandland. Könnt ihr gucken auf Disney Plus, da gibt es die ersten 8 Folgen. Die ersten 6 Folgen ist ein Arc. Und die letzten 2 Folgen ist der Beginn von einem anderen Arc, welcher einfach nach 2 Episoden aufhört. Wo man so ist, so, Disney, Versteht ihr, wie Animes funktionieren? Scheinbar nicht. Ja, wir nehmen einfach mal 8 Folgen. Ja, makes no sense. Egal. Guckt euch diesen Anime an, er ist fucking fantastisch. Du hast auf jeden Fall diesen Akira Toriyama Stempel drauf. Also wer Dragon Quest mag, wer Dragon Ball mag, der wird sich da auf jeden Fall super geil wohl und zurecht fühlen. Die Story ist verdammt geil, weil es irgendwo ein bisschen Mad Max ist, weil es irgendwo ein bisschen Borderlands ist und dann natürlich in dieser geilen Toriyama-Optik dann. Und ich fand's so geil gemacht mit dieser, es ist so fast schon so ein bisschen Cell-Shading-Optik, so Borderlands ist grüßenmäßig. Und dann habe ich gesehen, dass im selben Atemzug einfach das Spiel announced wurde. Ich habe jetzt die Demo gespielt. Die Demo ist komplett egal. Aber ich kann Belzebub steuern und bin in dieser Wüste und bin so, boah, ob ich das 2 Stunden spielen möchte, ich weiß ja nicht. Aber ich möchte all den Menschen da draußen von Sandland erzählen. Und deswegen könnte es absolut funny werden,
sehr schön,
wenn wir dieses super belanglose Spiel spielen werden. Naja, auf jeden Fall Sandland, schaut euch den Anime an, er ist fantastisch und ladet euch die Demo runter und lacht euch kaputt, wenn das zum Spiel gefehlt wird.
Ich habe die Demo schon auf der Gamescom letztes Jahr gespielt und dachte mir so, the fuck.
Ja, absolut.
Bin wieder zu Tekken gegangen.
Mach doch mal weiter, Chris. Wenn du schon sein Spiel hatest, bevor wir es spielen konnten.
Nee. Ich fand, das war ein wundervoller Pitch. Ich hoffe, er gewinnt. Und ich finde, wir sollten uns dann auch alle den Anime angucken, um für die nächste Episode.
100%.
Ja gut, ich habe mir letztes Mal so viel Mühe gegeben. Heute ist es super lazy. Moon Studios, No Rest for the Wicked heißt der Titel. Top-Down Diablo Souls-like von den Ori-Machern. Das war mein Pitch.
Wow.
Mehr brauchst du nicht, Kuro.
Nee, mehr brauchst du auch nicht.
Oh oh. Vor 20 Jahren lebten wir in einer Welt, die besser war. Woran lag das?
Danke, Boomer.
Es lag an Limp Bizkit. Es lag an Ed von Schleck. Aber es lag auch daran.
Stefan Raab versus Heimich.
Okay, es war nicht alles besser. Aber tendenziell schon. Und woran lag das auch? Wir hatten eine PlayStation 2, wir hatten eine Xbox, hatten auch vielleicht sowas wie eine Dreamcast noch. Und was für Spiele gab es da? Es gab richtig geile Tennisspiele. Vor allen Dingen Virtua Tennis und die Topspin-Reihe. Irgendwann hat die Welt aufgehört zu sagen, so, ey, Tennis ist ein geiler Sport, wir brauchen geile Videospiele im Tennissegment. Und es hörte einfach auf. In den letzten Jahren kamen Tennisspiele raus und die waren alle durch die Bank weg. Scheiße, ich glaube, eins hieß AO Tennis. I don't even know. Aber
Attack on Titan Tennis.
Mario Tennis.
Topspin kommt zurück von 2K Sports. Ich bin absolut heiß, habe Angst, weil es wird garantiert voll sein mit Microtransactions. Aber ich will einfach nur ein geiles Tennisspiel. Einfach nur, weißt du, so im Doppel oder allein, du stehst auf dem Tennisplatz, bist bei Wimbledon komplett in weiß gedresst mit deinem eigenen Charakter, in deiner eigenen Karriere und du schlägst einfach mit deinem geilen Tennisschläger. Und das ist auch immer ein geiles Gefühl. Und Top 5 der Videospielgeräusche ist einfach
Applaus.
Tennisschlaggeräusch. Mhm. Ist so. Ist ein Fakt. Platz 1
vom Game Boy
ist der Final KO aus Smash Bros.
Warte. Ach so.
Platz 2 ist Snake, wenn man stirbt.
Ja.
Platz 3, keine Ahnung, Unterwasser-Ertrinken-Geräusch bei Sonic.
Das Kampfende bei Final Fantasy 7.
Ja, Platz 4. Und Platz 5 ist halt einfach, wenn man mit einem Tennisschläger einen Tennisball berührt.
Kannst du nur ganz kurz das Geräusch
nachmachen? Pass auf. Ja, ich kann's.
Ja.
Fuck yes.
Genau so.
Fuck yes. Okay.
Und ich will einfach.
Platz 6 ist der Applaus beim Gameboy Tennis.
Stimmt.
Und die Welt in dieser prekären Situation, in der wir uns befinden, mit, weißt du, Klima geht Bach runter, Donald Trump könnte Präsident wieder werden.
Die US-Bibel.
Ja, die US-Bibel. Die Welt hat einfach wieder ein gutes Tennisspiel verdient.
Kuro,
und wenn wir ein gutes Tennisspiel bekommen, dann ist alles möglich. Dann ist alles möglich.
Also wirklich, ich liebe dich. Ich habe dich wirklich als Freund extrem zu schätzen gelernt. Aber wir spielen echt sehr unterschiedliche Videospiele.
Ey, nee, ganz
ich muss
ehrlich,
sagen, also,
pass auf, ich mach dir einen Vorschlag.
Ja.
Du gibst mir die Zugangsdaten dann und ich mach dir dann für dein, es gibt ja eine Spielerkarriere und du kannst deinen eigenen Charakter basteln und ich mach den Charakter, der so aussieht wie ein Final Fantasy Typ.
Deal. Ich bin Marvin und ich sage, abgemacht.
Ja.
Das war Marvin. Ja,
das war ich kann euch alle nachmachen. Hallo, ich bin Timo. Ich bin Timo, hallo. Soll ich noch irgendwie anderen?
Ist das nicht dieser Kaya Jana Charakter, den er immer macht?
Ja, genau, ich wollte gerade sagen. Ich wollte noch ganz kurz was, bevor wir aufhören, noch was zu Rise of the Ronin sagen, fällt mir gerade ein, weil Charaktereditor. Ich habe 20 Minuten beim Charaktereditor verbraucht, weil ich war so, boah, es sieht so geil aus, ich hatte richtig Bock drauf, ich habe ein bisschen zu viel Zeit verbracht. Und dann gab es diesen Abschnitt, wo man Tattoos einstellen konnte und da war es so Körpermale. Und ich habe dann 5 Körpermale wirklich in Lupenarbeit, mit so Millimeterarbeit, habe ich meine Kämpferin, übrigens unsere Charaktere, werden wir noch auf Social Media posten, damit ihr sehen könnt, wie wir die gemacht haben, in Feinstarbeit gemacht, damit sie so Full-Body-Tattoo ist. Und dann klickst du noch einen runter, was vorher nicht sichtbar war. Und der Reiter war Tattoos. Und bei Tattoos war einfach Full-Body-Suits. Und ich war so, ich habe gerade 15 Minuten verschwendet, diese Tattoos so feinmäßig. Dann war ich so, anyway, naja, so ist das halt nun mal. Also, Freunde, wir werden auf jeden Fall unsere Charaktere bei Social Media hochladen. Weil ich glaube, die sind alle geil geworden. Kann das sein? Sind die geil geworden, Freunde?
Meine habe ich schon bei uns in die Gruppe geschickt. Ich war sehr lüblich.
Hast du?
Ja, habe ich gemacht, während wir geredet haben.
Doch, fuck. Als ob ich aufs Handy gucke, wenn ich mit euch podcaste, Freundchen.
Nee, ja, sowas würde ich auch niemals machen. Liebe Freunde, ihr wisst, wir haben eine neue Regel, nämlich kommen unsere Podcasts immer am 2. Donnerstag im Monat. Das bedeutet, die nächste Folge, 2 Stunden später, erwartet euch am 9. Mai. Könnt ihr euch schon beim Kalender einkreisen, reinschreiben, Mama, Papa, da kommt 2 Stunden später, da kann ich leider gar nicht, da muss ich erstmal reinhören. Das wird nämlich eine ganz tolle Folge. Was das Spiel wird, das entscheidet ihr. Das könnt ihr nämlich jetzt auf wieder 2 Plattformen voten, wir können auf X voten, wir können auf Threads voten und dann zählen wir alles zusammen und am Ende entscheiden wir einfach, wer das Rennen gemacht hat. Tatsächlich sind beide Plattformen, haben echt unterschiedliche Picks, was super spannend ist, aber am Ende treffen wir uns alle und sagen, Rise of the Ronin, das ist das Spiel. Kuro feiert seine ganze eigene Party, wahrscheinlich hört er gerade den Topspin-Soundtrack.
Soundtrack, ja, glaube ich.
Ja, der ist einfach schon in einer ganz anderen Welt. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an euch Zuckerbuben, dass ihr euch Zeit genommen habt. Mein Name ist Marvin, an meiner Seite Kuro, Chris und Timur. Wir sind 2 Stunden später und wir sagen Shrimps in the Fan!
Shrimps in the Fan!
Shrimps in the Fan!
Topspin in the Fan!
Das war der 2 Stunden später Podcast. Falls euch der Podcast mit Kuro, Chris, Marvin und Timur gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da. Sagt's auch gern euren Freunden oder teilt es gern auf euren Social-Media-Kanälen. Denn nur so kann dieses Herzensprojekt wachsen. In den Shownotes findet ihr alle Links zu den Socials des Podcasts als auch zu den Jungs selbst. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
A Shrimp in the Fan Production.